Okay, also nochmal willkommen dann eben, das ist pro forma für unsere vielen Zuschauer zu Hause, zum Thema Windows auf dem Heim-PC, eigentlich kein Thema von CCC. Üblicherweise werden Fragen zu diesem Thema, die an mail@ccc.de gestellt werden, mit dem Hinweis beantwortet, dass beim CCC sowieso kaum einer Windows benutzt. Eine mutige Aussage, die sich auf dem diesjährigen Kongress wenigstens inzwischen zu mehr als 50% bewahrheitet hat. Bei den bisherigen Kongressen oder Camps war es eher so, dass man mehr Windows-Rechner sah als sonst irgendwas. Ich mich immer gefragt habe, wie man zu dieser Aussage überhaupt kommt. Aber gut, in jedem Fall, die Welt da draußen benutzt es. Ob sie es auch braucht, ist eine zweite Frage, aber sie benutzt es. Und ja, schon im letzten Vortrag haben wir ein bisschen das Thema Windows auf dem Heim-PC thematisiert. Alex, Joe und Ansgar haben dort ja vorgestellt, mit welcher gigantischen Kompetenz man als Windows-Heimbenutzer rechnen darf, wenn man bei Sicherheitsexperten Personal Firewall Software einkauft und wie sicher man dann ist. Und das Ganze ist für meinen Geschmack ja ein bisschen destruktiv geworden. Da können jetzt die drei sicher nichts dafür, weil wenn die Software nun einfach scheiße ist, dann kann man auch nicht sagen, dass sie nicht scheiße ist, nur dass man nicht so destruktiv klingt. Das haben sie ganz genau richtig gemacht aus meiner Sicht, aber ich denke, dann sollte man wenigstens so vielleicht nachschieben, auch ein bisschen konstruktiv dann, okay, wenn das nicht unbedingt der Weg der Wahl ist, was kann man denn so alternativ machen? Ja, Ansgar, können wir das in der Pause diskutieren?
Kann man schon nicht destruktiv sagen.
Man kann es nicht destruktiv sagen? Bitte was?
Die Frage ist, ob man das will.
Ob man das will. Also ich sage eben ein Chip-Logo, jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, was du überhaupt sagen willst. Okay. Egal. Also, die Chip ist Gott sei Dank nicht mein Problem bis jetzt. Deshalb starte ich hier mal in die Vollen. Also es geht heute um das Thema, was kann ich jetzt wirklich tun, wenn ich jetzt einen Windows-PC habe und den einfach anstöpseln, was das gibt, das weiß man ja. Wir auf dem Security Nightmares Vortrag auf dem Chaos Communication Kongress gab es ja die Messung von unseren Kollegen in Berlin, dass ein Windows-Rechner ungeschützt in etwa 4 Minuten eingesteckt am Internet überlebt, bis er kompromittiert ist. Wir können übrigens diese Messungen nicht ganz nachvollziehen. Die Zahlen, die ich hier kolportiert bekomme, liegen eher bei 30 Sekunden, bis ein Windows-Rechner verwirrt, verwanzt, your owned oder ähnliches ist. Damit das nicht so ist, müssen wir vielleicht irgendeine Chance haben, sonst muss man Windows ja als Heimanwender wegschmeißen. Jetzt werden viele vielleicht beim CCC sagen, ja, gute Idee, guter Plan, macht das doch einfach. Und für die Leute, die das eben nicht machen, hätte ich heute so ein paar Tipps, wie man dann wenigstens noch einigermaßen damit überleben kann. Okay, ich gehe mal in die Vollen. Was wollen die Leute denn tun? Das ist ganz wichtig zu sehen. Es geht ja um Heimanwender, also geht es eben nicht darum, um Leute, die jetzt irgendwelche Webserver betreiben wollen oder um Leute, die irgendwelche Unternehmensnetzwerke ausstatten. Das ist also nicht das Thema. Was wollen die Heimanwender klassisch? Also ich würde mal sagen, meine Zielgruppe hier möchte nach meiner Erfahrung klassisch mal im Web rumsurfen und die möchten E-Mails austauschen. Unter Rumsurfen ist durchaus auch Chatten gemeint, weil die Leute ja unglücklicherweise das IRC vergessen haben und denken, Webchats hätten irgendetwas mit Chatten im Netz zu tun. Aber so ist es nun mal, das muss man zur Kenntnis nehmen. Vielleicht will der eine oder andere noch ein bisschen Internetbanking machen, da wird es schon ein bisschen kribbeliger. Ich sag mal, rechts hinten haben die Leute meistens ihren schmerzempfindlichsten Punkt, am sogenannten Geldbeutel. Das ist ein Organ, bei denen die Leute eben sehr schmerzempfindlich reagieren, schmerzempfindlich als an der Leber, die wird meistens eher traktiert. Im Gegensatz zum Geldbeutel, der wird sehr geschont. Und da kommen wir in diesen Bereich, das ist also etwas kitzlig und dann möchten die meisten Leute zu Hause nach meiner Erfahrung eben auch spielen. Ich sag mal, es gibt noch eine Menge andere Anwendungen, was man zu Hause so im Netz tun kann. Viele davon fallen aber unter Surfen oder sehr viele oder die meisten, weil die allermeisten Leute denken, ja, Netz sei www und E-Mail. Und deshalb habe ich das alles mal unter dem sogenannten Surfen zusammengefasst. Ja, es gibt Usenet und ja, das kann man über NLTP machen und ja, das weiß unter den Heimanwendern, wissen das leider nur sehr wenige. Okay. Oder zum Glück würden manche Leute in manchen Gruppen sagen. Egal. Okay, also das Problem ist eben, ja, jetzt möchten die Leute genau dieses machen, stecken ihren PC ans Internet an und was haben sie es dann zu tun, mit was hat man es denn so zu tun? Mit was man zuerst zu tun kriegt, üblicherweise in der Reihenfolge, ich habe das mal ein bisschen nach Reihenfolge gegliedert, sind Viren, Würmer und Mailwürmer. Viren sind Computerprogramme, die sich eben automatisch verbreiten, die haben quasi ein sehr effizientes automatisches Setup-Programm, erfreulicherweise, und sie haben auch das Deployment-Problem vollständig gelöst, also die meisten Viren leiden nicht so unter der DLL-Hell wie Setup-Programme von anderen Computerprogrammen, und es ist auch nicht so, dass wenn man sich 5 Viren installiert hat, dass dann der erste nicht mehr geht oder so. Also Viren sind einfach Computerprogramme, bei denen die Setup-Problematik von den Programmierern effizient und sehr gut gelöst ist. Würmer sind sowas Ähnliches, nur kriegt man die halt auf einem anderen Verbreitungsweg. Würmer sind Computerprogramme, die sich durchs Netz verbreiten, also nicht, ich kriege irgendwoher ein Programm und dieses Programm ist infiziert, sondern ich werde, meine Netzwerkkommunikation wird angegriffen, jemand versucht mir Programme unterzuschieben. Mailwürmer sind streng genommen keine Würmer. Mailwürmer sind sogenannte Social Engineering Attacks, und ja, da gibt es im Deutschen ein schönes Wort dafür, das versteht man viel besser als diesen englischen Krimskrams, das nennt man verarschen. Also, Mailwürmer sind die Idee, dass man den Leuten Unfug schickt und sie auffordert, sie mögen doch sich selber gerne vernichten. Und sich selber die Macht auf dem Rechner wegnehmen, sich selber gerne Unfug installieren. Und die Leute sind dann so freundlich und machen das einfach. Ich komme da noch ein bisschen dazu. Machen das natürlich unfreiwillig, trotzdem ein bisschen unfreiwillig, weil sie halt verarscht wurden. Aber noch so ein großes Thema, das sind die sogenannten Dialer. Sehr viele Internetverbindungen funktionieren ja über das Telefonnetz. Und über das Telefonnetz kann man auch schon viel schönere Nummern anrufen als 0800, zum Beispiel 0137 ist eine gute Format. Ja, und dann gibt es eben hauptsächlich die Script-Kiddies, die einen so belästigen. Also es ist inzwischen ja so, dass man nicht nur von den Würmern gescannt wird, sondern immer noch auch von den Script-Kiddies. Das sind Leute, die ziehen sich ganz tolle Tools aus dem Internet und machen sich da tollen Spaß draus, andere Leute zu ärgern damit und kapieren meistens gar nicht, was sie da tun. Ich sage mal, es gibt aber auch ernsthafte Angriffe, zum Beispiel der Klassiker, ich eröffne auf meinem Windows-PC einen FTP-Server, ohne es zu wissen, und darüber werden Kinderpornos getauscht, und ich mache mich damit, mache ich mich jetzt strafbar oder nicht, wenn ich beweisen kann, dass ich es nicht wusste, dann mache ich mich strafbar, wie beweise ich, dass ich was nicht weiß? Schwierig. Und es gibt auch eben Firmen, die... Also kommerzielle Organisationen, die, ich sag mal, nicht so wohlmeinend sind und nicht vom Verkauf von nützlichen Produkten nur leben, sondern vielleicht auch das eine oder andere über den Konsumenten wissen wollen, was der gar nicht erzählen möchte, und die einem dann entsprechende Tools installieren, die man eigentlich auf dem Rechner gar nicht haben wollte. Mit der normalen Software nicht. Das ist dann eben sogenannte Spyware zum Beispiel. Das ist also Computerprogramme, die... bei dem mein Rechner auf einmal sehr gesprächig wird, in etwa so wie ich, und die Leute voll labert. Und er labert eben ganz bestimmte Leute nur voll, das ist kein Broadcast wie hier, sondern das ist dann gezielte Kommunikation und erzählt Dinge, die man eigentlich nicht verraten wollte. Oder eben es gibt trojanische Pferde, fälschlicherweise oft Trojaner genannt, obwohl das trojanische Pferd ja ohne jeden Zweifel ein Grieche war, ist es trotzdem so, dass irgendwelche Leute draufgekommen sind, trojanische Pferde Trojaner abzukürzen. Und auch immer. Meistens überschneidet sich das ein bisschen mit Fernsteuerungssoftware. Also sehr viele trojanische Pferde haben dann so eine Fernsteuerungssoftware-Funktion, dass ich mein PC eben auch vertrauensvoll in andere Hände legen kann. Okay, Sie fragen, was wollen die eigentlich alle auf meinem PC? Die Motivationen sind natürlich unterschiedlich, ein bisschen habe ich ja schon angeschnitten, also bei den Dialer wollen sie halt Kohle abzocken, bei der Spyware wollen sie ein bisschen Informationen rauszocken, die ich vielleicht sonst nicht preisgeben will, und sonst gibt es ein kunterbuntes Gemisch. Viele, wie zum Beispiel, ich sag mal Leute, die DDoS-Bots installieren oder allgemein Bots installieren, also Computerprogramme, die eigentlich ein ganz anderes Ziel haben, für die mein Windows-PC nur eine kleine Plattform darstellt und man braucht halt kurz mal 1000 Rechner. Okay, was macht man? Man nimmt halt kurz die 1000 Windows-Rechner, die im T-Online-Netz gerade frei sind, wenn man kurz 1000 Rechner braucht. Und deshalb sind Windows-PCs durchaus auch hin und wieder Opfer ernsthafter Angriffe. Jetzt nicht, weil sie das Ziel dieser Angriffe sind, sondern der Weg dahin. Bitte? Ja, Spambots natürlich, die Spammer und die Leute, die Werbe-E-Mail verschicken, die keiner haben will, aber die ständig verschickt wird, die leiten das auch gerne über solche Bots, über Computerprogramme auf Windows-PCs um. Okay, also da gibt es eine ganze Menge verschiedener Intentionen jetzt, warum alle möglichen Leute ausgerechnet meinen PC nutzen wollen, und eigentlich heißt PC doch Personal Computer, also ich dachte früher mal, das wäre mein eigener PC. Oder es wäre überhaupt ein PC, nämlich irgendjemanden, das persönliche PC, aber oftmals ist es halt nicht mehr der PC des Benutzers. Public Computer, ja. Wäre eine neue, interessante und sehr realitätsnahe Interpretation dieses Begriffs PC. Vielleicht hat auch die IBM deshalb ihre PC-Entwicklungsabteilung verkauft und wir kriegen jetzt eine ganz neue Form von Marketing, kann natürlich auch sein. Das kommt. Weiß ich noch nicht. Okay. Die Frage ist jetzt eben, als Otto-Normalbenutzer, diesem ganzen Zeug hier stehe ich eben jetzt gegenüber und was soll ich da jetzt tun? Zunächst mal bin ich ja etwas hilflos bei WinSecure. Nun gut, dann kann ich natürlich mir verschiedene Computerzeitschriften kaufen und da mal lesen, was mir da so alles geboten wird und angeworben wird. Klar, das Erste, was ich lese heutzutage, sind die sogenannten Personal Firewalls. Ich möchte zu Personal Firewalls nicht mehr so viel sagen in diesem Vortrag. Wie gesagt, der Vorgängervortrag hat da einiges zu gesagt und ehrlich gesagt, mir persönlich reicht das. Also wem das noch nicht reicht, der soll einfach nochmal in den Vorgängervortrag reingucken. Den gibt es auf www.ccc.de/strafseminar dann auch verlinkt. Und da können Sie sich auch das Video davon angucken. Und wem das immer noch nicht reicht, dass er sich einfach eine Personal Firewall kauft. Also diese Diskussion halte ich doch für relativ durch. Ich werde also nur auf ein paar prinzipielle Stichworte noch eingehen und den Rest verweise ich auf den Vortrag. Jetzt eine zweite große Sorte Software, auf die ständig verwiesen wird und die man sich unbedingt besorgen soll, und die sei ganz super, das sind die sogenannten Virenscanner. Die sollen leisten, laut Werbung der Hersteller, dass ich überhaupt keine Schadsoftware auf meinem Computer kriegen kann. Ob das überhaupt zu halten ist, ist ein zweites Thema. Und dann gibt es eben jetzt neu die sogenannten Spyware-Removal-Tools, ja jetzt neue Anti-Spy oder Spy-Anti oder XP-Anti-Spy oder wie heißen die ganzen Klone, die es inzwischen gibt. Ja gut, die gibt es schon eine ganze Menge. Jetzt neu ist, jetzt gibt es sogar das extra Spy-Removal-Tool von Microsoft. Sei eine wunderprima Idee, wenn ich Software auf meinem Rechner betreibe, die mich ausspäht, dann soll ich einfach eine zweite Software installieren, womöglich desselben Herstellers, die dann nachguckt, wer mich ausspäht und diese Spionage-Software dann entfernt. Und dann gibt es natürlich gebündelt aus solchen Komponenten und einigen anderen Komponenten ganze Sicherheitspakete, sehr loben zu erwähnen, ist Norton Insecurity, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Internet Security, Verzeihung. Das ist ein tolles Paket. Wer ein bisschen DECOM Security MISC liest, weiß, dass es wirklich ein Paket ist, das zumindest in den Versionen bis zur Version 2004, bei der 2005 weiß ich es nicht, bis zur Version 2004 macht es einen PC absolut sicher, und zwar indem es dafür sorgt, dass der PC nicht mehr funktioniert. Und dann ist es natürlich auch absolut sicher, dass zumindest dieser PC dann auch nicht mehr angegriffen wird. Das ist auch ein schönes Prinzip, aber das kann man auch mit der Kneifzange haben. Also, ich weiß nicht, ob das so toll ist, aber gut, es gibt die Sicherheitspakete. Und das Ganze ist eben ein Milliardenmarkt inzwischen. Also es gibt zwar da immer diese kostenlosen Einstiegsdrogen und immer, da muss man natürlich dann aufkaufen. Und dann gibt es die Pro-Version und die braucht man eigentlich dringend und die kostet dann natürlich einen Haufen Kohle. Oder für den Einzelnen wenig Kohle, aber dass ja Gott sei Dank Millionen Kunden sind, kostet natürlich dann eine Menge Kohle. Die Frage ist, wenn die alle so meine Kohle wollen, ist da jetzt was dran? Wenn ich das Zeug kaufe, bin ich dann sicher oder was muss ich tun? Denn ich sag mal eins, die ganze Kohle zu investieren und ich bin dann wieder nicht sicher, das ist ja, ich sag mal, zumindest, also ich bin Schwabe, Geburtsfehler, kann ich nicht mehr ändern, zumindest für einen Schwaben ist das dann ein bisschen unbefriedigend, okay? Mal sehen. Also zum Thema Personal Firewalls nur noch kurz. Laut Test des CCC Ulm und des Chaos Dev Bad Waldsee, primär eben die drei genannten Personen, machen manche Personal Firewalls den PC von außen sicherer. Ich habe heute mit einem Redakteur der PC Pro telefoniert, der jetzt einen schönen Personal Firewall-Test in der nächsten Ausgabe machen möchte. Und der hat mir mitgeteilt, dass es nicht nur eine Firewall gibt, die als Default, nachdem man sie installiert hat, keine Ports filtert. Wir haben ja in unserem Test, wenn ich das richtig im Kopf habe, nur eine Personal Firewall gehabt. Welche war es denn, Ansgar? Die Tiny Personal Firewall, die ich erst installiere, und wenn ich sie installiert habe, dann war das völlig wirkungslos und mein PC ist immer noch völlig unsicher. Laut diesem Redakteur, ich muss das momentan glauben, ich habe den Test selber noch nicht lesen können, weil das kommt erst im nächsten Heft, scheint es. Laut diesem Test sind es einige Personal Firewalls, die dieses schöne Feature haben. Also hätte es sich vielleicht doch rentiert, nicht nur die großen zu testen und die am weitesten verbreitet sind, auch viele kleine Personal Firewall scheinen ähnlich inkompetent zu sein wie die großen auch. Okay, aber zumindest manche Personal Firewalls machen den PC von außen sicherer, weil sie einen Paketfilter vor die Dienste, die mein Windows-PC anbietet, obwohl ich gar keine anbieten will, was er halt trotzdem macht, und davor schaltet er einen Filter und dann ist wenigstens von außen sicherer. Keine der getesteten Personal Firewalls machte ja den PC von innen sicher. Also alle Versprechungen, die über dieses eine Versprechen hinausgehen, das sind üblicherweise die restlichen 35 Features auf der Packung, die aufgelistet sind, also neben diesem einen Feature Paketfilter, das ja bei manchen Personal Firewalls funktioniert, ist es so, dass keine einzige Personal Firewall im Test den PC gegen Angriffe von innen, also irgendwelche Spyware, Programme nach Hause telefonieren oder ähnliche Dinge, nichts davon hat in unserem Test funktioniert. Dafür gibt es aber viele Personal Firewalls, die den PC wesentlich unsicherer machen. Also insbesondere gibt es Personal Firewalls, die beispielsweise Dienste, wo beispielsweise Dienste installiert wurden und diese Dienste öffnen dann Fenster. Was ist das Schlimme dran? Nun, das Schlimme dran ist, dass wenn ein Dienst, der mit erhöhten Benutzerrechten läuft, ein Fenster öffnet, dann kann man die Personal Firewall dazu nutzen, um Administrator auf dem PC zu werden. Also auf gut Deutsch, wer diese Personal Firewalls installiert, der hat automatisch verloren, soweit ich es im Kopf habe, ist es Outpost und Cygate gewesen an Personal Firewall. Zumindest steht es in deinem Bericht, Ansgar. Outpost, Cygate, Tiny war es auch? Sehr schön. Okay, also das sind die Personal Firewalls. Wenn man die installiert, dann wird der PC auf jeden Fall auch wesentlich unsicherer, als er vorher war, vorausgesetzt, ich arbeitete vorher als normaler Benutzer, nicht sowieso schon als Administrator, dann sind alle Personal Firewalls natürlich prinzipbedingt von innen sowieso überflüssig, dann macht auch die www-Shell keinen Sinn mehr. Die braucht man einfach nicht. Okay, und das nächste Problem ist, alle Personal Firewalls, also manche machen den PC wenigstens von außen sicher, das ist eine sehr wichtige Funktion, aber alle Personal Firewalls machen den PC wenigstens potenziell unsicher. Das ist ein prinzipielles Problem. Immer wenn ich Software auf einem PC installiere, erhöhe ich die sogenannte Codebasis. Also ich habe einfach mehr Programme auf meinem PC rumliegen und betreibe auch mehr Programme auf meinem PC. Und dadurch habe ich mehr potenzielle Programmierfehler. So ist es einfach. Das heißt, es sind eigentlich immer Verfahren zu bevorzugen, in denen möglichst nicht mehr Code hinzugefügt wird, sondern weniger Programme auf meinem PC installiert sind und man damit auskommt, wenn man mehr installiert, riskiert man auch, dass man mehr Fehler hat. Das ist potenziell immer so, das heißt aber nicht, dass die anderen Personal Firewalls jetzt unbedingt schon diese Fehler haben, das heißt halt auch nicht, dass sie sie nicht haben. Also das ist eben ein grundsätzliches Problem. Okay, zu den Virenscannern. Ja, Ansgar meint eben, dass die Erfahrung zeigt, dass sie sie haben, und ich sage, der Testbericht von Ansgar, der zeigt ja auch sehr, sehr deutlich, dass sie sie auch wirklich haben. Also zumindest die großen, die Ansgar hier getestet hat. Okay, Virenscanner. Wenn man sich die Virenscanner mal anschaut und schaut, was können die denn halten und was können sie nicht halten von ihren Versprechen. Virenscanner erkennen auf jeden Fall viele Viren, bevor diese zuschlagen. Es gab eine große Diskussion auf DEcom Security MISC im deutschen Usenet, ob Virenscanner zuverlässig sind. Da muss ich ein wenig Wortklauberei betreiben. Virenscanner erkennen nicht zuverlässig Viren. Virenscanner erkennen zuverlässig die Viren, für die sie Vireninformationen in ihrer Datenbank haben. Also Also das zweite funktioniert, das erste funktioniert nicht. Das heißt, ist ein Virus nicht in der Datenbank, ist mein Virenscanner nicht mehr zuverlässig. Es ist nicht so, dass mein Virenscanner dann keine Chance hätte. Es gibt sogenannte Heuristiken, also Verfahren, mit denen die Virenscanner versuchen, durch geschicktes Raten zu erkennen, ob ein Virus noch vorhanden ist oder nicht. Allerdings zeigen bis jetzt alle Praxistests, dass die Virenscanner meistens falsch raten. Also die Erkennungsrate bei Viren, die nicht in der Datenbank sind, ist beinahe null. Sie ist nicht ganz null, aber sie ist beinahe null. Aber was auf jeden Fall funktioniert, die Viren, die in der Datenbank verzeichnet sind, werden üblicherweise zuverlässig erkannt. Es gibt ja noch ein weiteres Problem, das sind die sogenannten False Positives. Das heißt, es werden Viren erkannt, obwohl hier wirklich gar kein Virus drin ist. Das ist lästig, sage ich mal, aber es ist kein Beinbruch. Also, ich würde mal das so bewerten, da Virenscanner viele Viren, die sie eben kennen, die Viren, genau die, aber das sind eben sehr viele, erkennen, bevor diese zuschlagen, können Virenscanner nützlich eingesetzt werden. Also zumindest diese Sorte Software ist nicht ganz völlig zwecklos. Aber das Problem ist, das sagt einem so keiner. Wenn man die Homepages der Virenscanner-Anbieter liest, dann liest sich das wie, installiere mein Tool und du kriegst keine Viren. Und das ist eine Lüge, um es mal klar zu sagen. Außer ich unterstelle den Virenscanner-Herstellern Inkompetenz. Das möchte ich jetzt mal nicht tun, deshalb sage ich freundlicherweise, es ist wahrscheinlich eine Lüge. Okay. Um es auch klar zu sagen, eben kein Virenscanner erkennt alle Viren, bevor sie zuschlagen. Und das ist das Ergebnis eben, das ist das logische Resultat aus dem, was ich eben gesagt habe. Und das wiederum bedeutet, Virenscanner erhöhen einfach den Zeitraum, bis ich ein Virus habe. Das ist dann so die praktische Konsequenz. Da ja nicht alle Viren erkannt wurden, zwar eine Menge erfreulicherweise, und sie erhöhen den Zeitraum, bis ich ein Virus habe, im Übrigen wesentlich, nach meiner Erfahrung erhöhen die den von in etwa 20 Sekunden auf in etwa 2 bis 3 Monate öfters. Also das ist doch eine deutliche Steigerung, deshalb sind Virenscanner nicht ganz unnütz. Aber ob sie jetzt die Lösung sind für das Virenproblem, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Das ist zwar schon mal nett, wenn ich immerhin 20 Sekunden lang arbeiten kann, bevor ich gearscht bin, statt 2 Monate, bevor ich gearscht bin. Das ist natürlich schon ein Riesenunterschied, aber es ist natürlich nicht die Lösung des Problems. Das nächste Problem ist, kein Online-Virenscanner ist zuverlässig, sobald ein Virus zugeschlagen hat. Leider verkaufen auch alle mir bekannten Virenscanner-Hersteller das als Feature und das ist die nächste Lüge. Es ist einfach so, ein Virenscanner ist ein Computerprogramm, das auf meinem PC läuft. Der Virus ist auch ein Computerprogramm, das auf meinem PC läuft. Die können dort ein munteres Gefecht ausführen. Wenn ich meinem Virenscanner viel mehr Rechte einräume und mehr Macht gebe und hoffe, dass ich jetzt nicht gerade Outpost, Tiny oder Cygate installiert habe, die dafür sorgen, dass jedes Computerprogramm gleich viele Rechte kriegt wie der Virenscanner, oder eben noch andere Möglichkeiten oder gleich als Administrator arbeite, dann hat der Virenscanner zumindest die besseren Karten. Wenn ich aber ein Windows XP Home installiere und einen Virenscanner drauf, dann hat zunächst mal per Default, und ich kenne keinen Privatanwender, der das überhaupt bemerkt hat oder überhaupt auf die Idee gekommen ist, das zu ändern, dann hat sowieso jeder Nutzer administrative Rechte. Das bedeutet, jeder Virus hat genau die gleich guten Karten wie jeder Virenscanner und dann liegt es einfach daran, ob die Virenprogrammierer faul oder bescheuert waren. Wenn sie nicht faul oder bescheuert waren, dann verarschen sie halt den Virenscanner und der Virenscanner ist tot. Der kann keine Viren mehr erkennen, zumindest diesen einen nicht. Das ist das Problem. Das heißt, wenn der Virus einmal zugeschlagen hat, wenn ich Fremdencode auf meinem PC ausgeführt habe, dann ab da gibt es keine Garantie mehr, sondern da ist es mehr oder minder, ich habe vorgesorgt und habe noch eine größere Wahrscheinlichkeit oder ich habe nicht vorgesorgt, sprich ich arbeite als Administrator oder habe Outpost, Cygate oder Tiny installiert, was ja dasselbe dann ist, dann in Gottes Namen habe ich eben verloren und mein Virus hat die gleich guten Karten wie der Virenscanner und kann den beliebig verarschen, außer der Virenprogrammierung war eben zu faul oder zu blöde, sowas hinzukriegen. Kann ja auch sein, es gibt ja genügend Computer mit so alten Virenscannern, die nicht regelmäßig updated werden. Wenn ich jetzt 1000 Windows-Rechner suche, wo ich mein Bot installiere, warum zum Henker soll ich mir die Mühe machen, den Virenscanner dort zu überlisten und dafür Code zu schreiben. Die meisten sind doch sowieso zu blöd, einen aktuellen Virenscanner zu betreiben. Das bedeutet, ich kann das auch gleich weglassen, installiere es einfach auf 100.000 Windows-PCs und die 90.000, die übrig bleiben, die reichen ja auch als kurz. Okay, also das ist ein gutes Argument immer noch für Virenscanner, kurioserweise, etwas sarkastisch rückwärts betrachtet, bedeutet das ja, dass die meisten Viren, und das ist auch tatsächlich so, gar keine Virenscanner-Verarschungsroutine haben, einfach weil die Programmierer zu faul sind. Nur eben ist es keine Lösung und Online-Virenscanner ist deshalb halt trotzdem nicht zuverlässig. Okay, und das bedeutet im Endeffekt eben, auch ein Offline-Virenscan, anderes Thema, erkennt auch nicht alle Viren. Warum nicht? Nun ja, das folgt hier leider aus dem ersten Satz, aus dem zweiten Satz. Es ist nicht möglich, alle Viren zu erkennen, also kein Offline-Virenscan, also ein Virenscan, den ich vielleicht von CD boote und der dann meine Platte durchnudelt, sage ich mal, und guckt, ob da Viren drin sind. Der kann zwar nicht, wie ein Online-Virenscanner, der installiert ist, nebenher mitläuft, vom Virus verarscht werden, wenn das richtig gemacht wird. In Klammern, wer macht das schon? Wo gibt es denn die Software überhaupt? Ja, da gibt es, glaube ich, ein schönes Derivat von Knoppix. Heißt Knoppicillin, das ist zum Beispiel so eine Software, die kann man sich kostenlos aus dem Netz saugen, ist eine CD, ist ein Virenscanner drauf, bootet nicht Windows und anderes Betriebssystem und der Virenscanner, mit dem kann ich offline meine Platte scannen, ist eine sehr nützliche Sache, wenn ich den Verdacht habe, vielleicht habe ich ein Virus und wenn der eben erkennt, ich habe ein Virus, habe ich sehr wahrscheinlich ein Virus und wenn er erkennt, ich habe keinen, dann weiß ich es nicht. Das ist das konkrete Ergebnis eines Offline-Virenscans. Sehr wahrscheinlich habe ich einen, wenn er erkannt wird. Wenn er nicht erkannt wird, weiß ich es halt nicht.
Das ist das konkrete Ergebnis jedes Virenscans.
Nein, ein Online-Virenscan hat schlechtere Ergebnisse. Das ist nicht das Ergebnis jedes Virenscans. Aber lass uns das auf die Ecom Security Mist diskutieren. Okay. Sorry, Ansgar. Okay. Also das bedeutet unterm Strich, Virenscanner bieten keine Garantie zur Virenfreiheit. Sie sind eine nützliche, durchaus hin und wieder nützliche Hilfe, wenn man sich nichts Besseres einfallen lässt. Es gibt natürlich bessere Methoden, aber sie garantieren eben nicht, dass ich keine Viren habe, sondern und im Endeffekt eben unterm Strich erhöhen sie halt die 20 Sekunden auf in etwa 2 Minuten, bis ich ein Virus habe. Wenn ich sonst nichts tue, natürlich. Okay. Wie sieht es denn bei den Spyware-Removal-Tools aus? Sehr grundsätzlich ist so eine Erkennungsroutine vom Spyware-Removal-Tool exakt dasselbe wie ein Virenscanner technisch, das heißt mit den gleichen Beschränkungen. Das bedeutet, das ist eben vergleichbar natürlich mit einem Online-Virenscanner und das bedeutet, Spyware-Removal-Tools können Spyware nicht zuverlässig erkennen, grundsätzlich nicht. Was bedeutet, diese Programme haben wir von vornherein verloren. Sehr interessant dafür im Übrigen ist, dass die Firma Microsoft das schon seit Jahren eingesehen hat und auf ihrer Homepage veröffentlicht hat, dass Spyware-Removal-Tools völliger Quatsch sind und niemals funktionieren können. Zum Beweis habe ich hier die URL. Das ist ein Artikel, ich glaube, aus dem Technikjournal. Und der Mensch, der dort schreibt, ist sehr kompetent. Also es ist bei Microsoft-Mitarbeitern einfach so, wie in jedem großen Unternehmen. Manche davon sind kompetent. Einzelne oder hin und wieder gibt es das. Und der hat sogar für Microsoft geschrieben und ich finde das sehr schön, was er hier schreibt, weil es ist vollkommen technisch korrekt, soweit ich das beurteilen kann. Und die Quintessenz ist eben, dass Spyware Removal niemals funktionieren kann und man deshalb einfach keine solchen Tools einsetzen soll und erst recht nicht Removal Tool, also ein Tool, mit dem man dann auch die Spyware wieder entfernen möchte. Und er erklärt hier deutlich, was die einzige Möglichkeit ist, wenn mein Rechner kompromittiert wurde. Das heißt, wenn ich jetzt mir eine Spyware, ein Virus oder weiß der Henker was eingefangen habe und habe das entdeckt, die einzige Möglichkeit, das Zeug zuverlässig loszuwerden, ist, ich mache meinen Rechner komplett platt und installiere ihn neu. Das klingt sehr hart. Ist es auch. Man habe ein Backup. Okay. Okay. Ich kann es nicht verhindern auf gut Deutsch. Okay. Ich möchte mal zum nächsten Thema übergehen und zwar, jetzt habe ich ziemlich viel gesagt, wie es nicht geht und es ist schon wieder so destruktiv, leiten wir mal so langsam um, wie das etwas konstruktiver werden könnte. Um überhaupt etwas Konstruktives zum Thema Computersicherheit zu sagen, muss man leider ein bisschen Erkenntnis darüber haben, wo die Probleme eigentlich liegen. Und die erste Frage ist, die ganzen Leute, die meinen PC hier angreifen, wie machen die das eigentlich? Wie funktioniert denn das, dass die jetzt mir hier so derartig in die Suppe spucken? Und ich habe mal versucht, das nicht technisch zu erklären, mit kleinen Ausnahmen. Für unsere Zielgruppe, die wir heute hier haben, ist es nun mal sinnvoll. Also ich möchte auch die Leute mit einbeziehen, die eben andere Berufe haben, jetzt als unbedingt Programmierer. Und ja, I'll do my very best, okay? Okay, also ein bisschen Technik muss man wissen, zumindest so viel, was ist ein Computer? Ein Computer ist ein Ding, was Programme ausführt. Programme sind so zusammengeschriebene in irgendeiner sogenannten formalen Sprache, also in irgendwelchen komischen Befehlen oder ähnlichen Dingen, es sind nicht immer Befehle, also was ähnliches, aufgeschrieben, was der Computer denn so tun soll. Und dann noch ein Sack voll Bedingungen, das ist nicht nur so stur, erstens du das, zweitens du das, drittens du das, sondern es ist hin und wieder dann auch, falls dieser Fall eintritt, musst du was ganz anderes tun und so. Und wenn das passiert, dann musst du das hier 20 Mal tun. Und solche Sachen stehen da in Computerprogrammen drin, aber so grob sind eben Programme solche Aufschriebe von Arbeitsanweisungen an Computer. Und Computer sind nun mal so gebaut, dass sie dann solche Aufschriebe lesen und die einfach abarbeiten. Und genau das tun, was da steht. Ob es eine gute Idee ist oder nicht. So ist es nun mal bei Computern. Okay. Das bietet schon mal die erste Angriffsmöglichkeit, logischerweise, denn wie greife ich jetzt sowas an? Nun gut, ich schiebe dem Computer einfach Programme unter, die der eigentliche Besitzer des Computers gar nicht haben wollte. Das ist eine Angriffsmöglichkeit, so einfach ist die Welt. Und so funktionieren übrigens sowohl Viren als auch Mailwürmer. Die Viren, indem sie ein automatisches Setup-Programm haben und sich selbst installieren, also sprich unterschieben. Und die Mailwürmer, indem sie den Benutzer höflich bitten, diese Funktion doch für sie durchzuführen, weil der Programmierer keine Lust hatte, ein Setup-Programm zu schreiben. Jeder erinnert sich vielleicht hier an den sogenannten I Love You-Virus, der übrigens kein Virus war, sondern es war genauso ein Mailwurm, also ein Social Engineering Attack, anders formuliert verarschen. Die Leute mussten freiwillig dieses Programm starten und dazu hat man eben diesem Programm einen lustigen Namen gegeben und den Text in der Mail darüber lustige Namen gegeben und ein lustiges Bildchen und scheinbar .txt.vbs und so und hat eben die Leute verarscht, dass sie freiwillig dieses Programm starten, weil ein Virus war es nicht, die Leute haben sich nicht die Mühe gemacht, das Programm selbst zur Ausführung zu bringen, sondern die Leute, die diese Mails empfangen haben, waren so freundlich und haben das übernommen. Okay, also das ist eine Möglichkeit des Angriffs. Eine zweite Möglichkeit eines Angriffs ist, Computer arbeiten ja nicht nur mit Programmen, sondern auch mit anderen Daten, also mit Nutzdaten quasi. Nutzdaten enthalten Informationen über irgendwelche Dinge, die der Nutzer eben braucht oder über irgendwelche Details, die die Programme brauchen und abhängig von den Nutzdaten arbeiten diese Programme. Das ist eben so bei Computern, also wie gesagt, da gibt es auch Bedingungen und so. Der Computer macht nicht immer das Gleiche, egal was man tut. Sondern je nachdem, was man da für Daten hat, klar ist trivial, führt offensichtlich andere Programme aus und auch das ist wieder ein beliebter Angriffsvektor. Nämlich, dann schiebe ich einfach Daten unter, die den Computer animieren, Dinge zu tun, an die der Besitzer vielleicht gar nicht dachte. Also, ein beliebtes Beispiel zur Zeit ist vielleicht so eine JPEG-Datei, wobei das ist noch ein bisschen komplizierter. Andere beliebte Beispiele sind eben übrigens nach diesem Prinzip arbeitet auch Alex www-Shell. Das heißt, Alex füttert den Computer mit zusätzlichen Daten, nämlich mit zusätzlichen Nachrichten und auf einmal führen Programme, die eigentlich was ganz anderes machen, wie zum Beispiel Internet Explorer oder eben Mozilla Firefox, mit dem das genauso geht, das hängt nicht an Internet Explorer das Problem, die führen auf einmal Dinge aus, an die der Benutzer gar nicht gedacht hat, indem man die geschickt mit sogenannten Windows-Nachrichten versorgt. Und das sind Daten eben, Steuerungsdaten in dem Fall, die dann dafür sorgen, dass ein Windows-Programm Dinge macht, an die man im Traum als Besitzer nicht gedacht hätte. So kann eben auch eine Angriffsmöglichkeit aussehen. Dann haben wir ein nächstes Problem. PCs entsprechen einer Architektur, der sogenannten Von-Neumann-Architektur. Zumindest grob stimmt das noch, auch wenn jetzt manche Leute hier ein bisschen zucken, aber grob sind PCs noch von Neumann. Und diese Architektur hat einen großen Nachteil, nämlich hier wird eigentlich gar nicht so streng zwischen Programmen und Nutzdaten unterschieden. Also es ist eine Interpretationssache, ob ich irgendwo Nutzdaten habe und werte die dann als Programm oder umgekehrt. Solche Dinge gibt es eben bei herkömmlichen Computern und damit auch bei PCs. Das ist möglich grundsätzlich mal. Und da kann man auch eine schöne Angriffsmöglichkeit machen. Meistens ist nämlich, sind die Leute sehr vorsichtig, wenn sie Programme kriegen, aber sie sind nicht ganz so vorsichtig, wenn sie irgendjemand her Nutzdaten kriegen. Und deshalb ist die Idee, dass man eben andere Daten als Programme unterschiebt, was öfters mal sehr einfach geht, und dann den Computer animiert, diese Daten aber als Programm auszuführen. Wobei diese Daten gar nie als Programm gedacht waren. Und das ist eben die Grundidee des sogenannten Buffer Overflow Attacks. Das dürfte so ziemlich die häufigste Angriffsform auf Computer momentan im Netz sein. Das bedeutet, ich schiebe Nutzdaten über ganz reguläre Kanäle unter und sorge dafür, aufgrund von Programmierfehlern in den Programmen geht das manchmal, dass diese Nutzdaten größer sind als das, was der Programmierer gedacht hat, ach was, mir kommt da nie. Und über diesen Trick bringe ich über einen technischen Trick dazu, den Computer dazu, dass der Computer diese Nutzdaten oder einen Teil dieser Nutzdaten dann als Computerprogramm ausführt. Das ist die Grundfunktionsweise eines Buffer Overflow Attacks. Übrigens auch Shatter Attacks funktionieren so, das ist die Idee, wie ich einen Computer mit Daten versorge und ihn auffordere, er möge doch hier ein Programm ausführen, und üblicherweise muss ich dieses Programm zunächst mal auch als Nutzdaten für das auszuführende Programm, über das ich das Ganze starte, zur Verfügung stellen. Und nach diesem Grundprinzip funktionieren Shatter-Attacks. Und Shatter-Attack funktioniert meistens dadurch, dass ich Nutzdaten an ein Programm gebe, zum Beispiel mit einer BMZ-Text, Daten in irgendein Windows-Control schreibe und dann, also simuliere, der Benutzer hätte das da eingegeben. Und in Wirklichkeit sind diese Nutzdaten binär interpretiert, ein ausführbares Computerprogramm. Und dann schicke ich nochmal Daten, nämlich zum Beispiel eine VM-Timer oder Klassiker, das ist nicht die einzige Nachricht, mit der es geht, aber das ist der Klassiker. Und dann wird der Computer dadurch animiert, diese Daten jetzt auf einmal als Programm auszuführen, die eigentlich nur als Nutzdaten, zum Beispiel als Fensterbeschriftung gedacht waren. Also das sind zwei Angriffsmöglichkeiten, die eben auf diesem Prinzip basieren. Also deshalb ist es so ein großes Problem, dass PCs und auch andere Computer übrigens, aber PCs eben insbesondere, nicht zwischen Daten und Programm strikt trennen. Das ist ein architektonisches Problem. Man muss jetzt mal eine Lanze brechen. Das Einzige, was ich an Service Pack 2 von Windows XP positiv sehe, ist, dass Microsoft beginnt, diese Trennung einzuführen. Sie haben es leider, wie der aktuelle Angriff auf das Windows-Hilfeprogramm gezeigt hat, nicht hingekriegt, das konsequent zu machen. Das bedeutet, da haben sie noch ein bisschen Zeit zum Üben, aber wenigstens dadurch sind viele dieser Angriffsmöglichkeiten erschwert oder unmöglich geworden. Viele, nicht alle. Okay, ansonsten sehe ich Service Pack 2 als eine große Pleite an übrigens. Ich habe einen Vortrag eingereicht, ist leider nicht akzeptiert worden, beim Chaos Communication Kongress über Service Pack 2. Falls es interessant ist, könnte ich den hier auch gerne mal halten, aber ich kann gleich sagen, das wird so ähnlich wie mein Toll Collect Vortrag, das wird halt ein Verriss. Die Leute wollten $250.000 angeblich ausgeben und rausgekommen ist, bis auf diese eine positive Sache, so im Großen und Ganzen die quirlte Scheiße. Und das ist ein bisschen lächerlich. Aber gut. Okay, auch ein Problem sind Makroviren. Das halte ich für ein sehr großes Problem. Und zwar deshalb, weil Makroviren meistens ausgeführt werden, wenn man es denn schafft, welche auszuführen. Es ist ein bisschen ruhiger um das Thema geworden, Gott sei Dank, aber ich habe so das Gefühl, das ist nur die Ruhe vom nächsten Sturm. Makroviren sind ebenfalls auf diese fehlende Trennung aus meiner Sicht zurückzuführen, weil nämlich Makroviren in Dateien enthalten sind, die eigentlich ganz andere Daten enthalten, wo man zunächst nicht mit Programmen rechnet. Also wenn ich in Word einen Text schreibe, so der Klassiker, und den verschicke per E-Mail, dann die Word-Datei in dem Anhang, dann rechne ich zunächst einmal nicht damit, dass ich damit jetzt ein Programm übertragen hatte, und was noch viel schlimmer ist, derjenige, der es empfängt, der rechnet eigentlich auch nicht damit, dass er sich damit Programme überträgt oder einfängt. Aber leider ist es so, dass man in Office-Dokumenten nicht nur von Microsoft Office leider auch Computerprogramme unterbringen kann und dass eben wir Programmierer das dann nutzen. Und wenn man da eben unvorsichtig ist und solche Programme entgegennimmt, dann hat man den Virus an. Übrigens ist es auch ein Riesenproblem bei OpenOffice, weil die genau den gleichen Scheiß machen. Okay, jetzt ist die Frage, okay, das sind jetzt die Fakten. Was soll ich jetzt tun? Jetzt stehe ich hier, ich arme Tor, und soll jetzt irgendwie hinkriegen, dass ich jetzt noch im Netz unterwegs sein kann und es dauert länger als 20 Sekunden, bis ich kompromittiert bin. Wie soll ich mich also verhalten? Tatsächlich ist es so, dass gleich vorab, ich habe jetzt hier nicht die 3-Schritt-Anleitung. Erstens kaufen wir eine Personal Firewall, zweitens kaufen wir einen Virenscanner, drittens kaufen wir noch das sonstige alle Tools aus meinem Sicherheitspaket und dann bist du ganz, ganz sicher. Und der Grund ist, es sind mehr Folien geworden, hier wesentlich mehr, weil so geht es nicht. Leider ist es notwendig, dass man ein paar Dinge überlegt und dass man eine ganze Reihe von Verhaltensmaßregeln befolgt und dass man vor allem denkt, bevor man klickt. Das ist sehr schwierig, weil man kann sehr schnell klicken. Ich weiß. Das ist ein Problem, ich sehe es ja ein. Ich kann auch sehr schnell klicken. Vielleicht, es gibt nur zwei Möglichkeiten, man muss halt schneller denken oder nicht ganz so schnell klicken. Sagen wir es mal so. Okay. Für die Leute, die nicht ganz so schnell klicken möchten, habe ich hier ein paar Tipps. Natürlich fängt das an, wenn ich jetzt diese ganzen Angriffsmuster auf der einen Seite sehe, dann ist ja die Frage, wenn ich sollte mich also jetzt jeweils, das ist die Grundidee, so verhalten, dass das Muster bei mir nicht zieht. Und das kann ich durchaus mit Überlegungen rauskriegen, ohne Techniker zu sein. Das ist das Lustige an der Sache. Und ohne mir sackweise Sicherheitssoftware zu installieren. Das, die einfachste Regel, wir erinnern uns, man schiebt Programme unter, lass dir halt keine unterschieben. Ich meine, es ist halt einfach so, dass ein, sagen wir mal, ein Bildschirmschoner ist nun mal zum Beispiel bei Windows ein Computerprogramm. Das wird ausgeführt, das ist ein ganz normales Computerprogramm. Und ich lasse mir halt nicht von irgendjemandem einen Bildschirmschoner aufdrängen, installiere den und gucke den an und schaue, wie schön die Bildchen blinken und währenddessen werden die Kipo gerade mal auf meine Kiste runtergeladen, weil der FTP-Server dafür wurde jetzt eröffnet. Und ich kriege noch eine schöne grafische Animation dazu. Also es ist nun einfach so, dass ich, wenn ich ein Programm auf meinem Computer ausführen möchte, dann muss ich dazu dem erstens dem Autor des Programms und zweitens der Quelle, also demjenigen, wo ich das Zeug her habe, vertrauen können, dass die mir nichts unterschieben. So ist es nun mal. Und Sicherheit basiert immer auf Vertrauen, leider. Das bedeutet, wenn ich Programme ausführe, die halt nicht aus vertrauenswürdigen Quellen stammen, dann sollte ich das vielleicht jetzt nicht gerade auf meinem Windows-PC tun oder vielleicht besser gar nicht.
Bitte?
Ja, sicher gab es schon CDs, also ich wiederhole das kurz für die Aufzeichnung, es gab durchaus schon Original-CDs von Herstellern, die verwirrt waren, das stimmt. Und die Tipps, die ich hier habe, die beanspruchen eines nicht. Im Gegensatz zu den Personal Firewall-Herstellern behaupte ich, nicht meine Tipps führen zu hundertprozentiger Sicherheit. Der Grund ist, das geht nicht. Es ist völlig unmöglich, einen Computer zu 100% sicher zu machen, ohne ihn zu zerstören. Das geht einfach nicht. Das ist nicht drin. Aber ich möchte schon behaupten, dass die Tipps, die ich hier habe, dafür sorgen, dass ich vielleicht von 2 Monate womöglich auf 10, 15 Jahre erhöhe, wenn ich Glück habe. Wenn ich Pech habe, nicht. Aber wenn ich Glück habe, dann geht das. Also ich sage mal nur Urs Trenkner, für die Leute, die ihn nicht kennen. Urs Trenkner arbeitet mit einer alten Mozilla auf Windows 98, soweit ich das richtig im Kopf habe. Und er hatte noch nie ein Virus und bei Urs glaube ich das sogar. Also er gehört zu den Leuten, von denen ich vermute, dass er genau weiß, was er tut und von dem ich vermute, dass er es nicht nur nicht gemacht hat. Also sowas kann man schon machen, wenn man sich eben korrekt verhält. Und das funktioniert. Meistens, nicht immer, natürlich. Aber eben in den allermeisten Fällen. Okay. Nächste Empfehlung, empfange möglichst Daten, die keine Programme beinhalten können. Es ist ein Unterschied, ob mir jemand eine Word-Datei schickt und sagt, ich habe da kein Makro drin. Oder ob mir jemand einen Plain-Text-File schickt, wo wirklich nur Plain-Text drin ist. Das ist auch so eine Sache, nicht jedes Plain-Text-File enthält nur Plain-Text. Aber so ist es nun mal. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Idee, grundsätzlich sich Daten schicken zu lassen in Formaten, in denen keine Programme drin sein können. Weil dann sind sehr wahrscheinlich auch keine drin. Und wenn ich halt Daten empfangen in Formaten, wo Programme drin sein können, und das ist auch vom Hersteller so vorgesehen, dann muss ich natürlich gleich wieder der Quelle vertrauen. Also ich muss nicht nur glauben, dass derjenige, der mir das schickt, nichts unterschiebt, sondern ich muss auch gleichzeitig glauben, dass er nicht selber Opfer geworden ist. Und wem kann ich so vertrauen? Nicht, dass er mir nicht schaden will oder mir nichts unterschieben will, sondern eben, dass er auch selber garantiert von jemand anderem etwas untergeschoben bekommen hat, weil er sich vernünftig verhält. Von allen anderen Leuten darf ich keine Word-Dokumente oder Excel-Dokumente annehmen. Das ist das Problem. Ich weiß, diese Forderung ist sehr schwierig, deshalb gleich noch so ein paar Tipps. Statt ein Word-Dokument kann man auch ein OTF-Dokument verschicken. Das funktioniert mit jeder Microsoft Word-Funktion. Dateispeicher unter, unten bei Dateityp OTF auswählen und man hat ein Format, in dem alles, was Word kann, gespeichert werden kann und trotzdem keine Programme enthalten sein können. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, sogar mit Microsoft-Produkten so etwas zu machen. Es ist mir ein absolutes Rätsel, wenn Microsoft zum Beispiel das Versenden von OTF beim Befehl Datei per E-Mail senden, senden per E-Mail heißt es, glaube ich, warum das dann nicht Standard ist, sondern wirklich Doc versendet wird. Das ist absoluter Quatsch. Okay, aber ist halt so, aber als Benutzer kann ich das durchaus beeinflussen. Natürlich, was kann ich machen, wenn ich einen Word-Doc kriege? Anderes Thema. Entweder ich muss sie weiter bearbeiten oder nicht. Muss ich sie nicht weiter bearbeiten? Es gab mal WordView, aber auf den neuen Versionen gibt es sie nicht mehr. Neue WordView, aber nicht für jedes System. Ja, es gibt keine neuen, aber das bedeutet, ich kriege eine Word 2003-Datei nicht auf. Mit einem alten WordView. Soweit
ich weiß, ja. Soweit ich
weiß, hat das nicht geändert. Also ich habe es ausprobiert und es ging nicht und du darfst mir bitte in der Pause erklären, wie man es macht. Würde mich interessieren. Okay, aber WordView hin oder her, es gibt was anderes. Man nehme ein Office-Paket, was Word importieren kann, zum Beispiel www.openoffice.org. Und mache die Datei damit auf und speichere sie im OpenOffice-Format und dann mache man sie zu, öffne sie wieder und speichere sie wieder im Word-Format. Bei dieser Konvertierung, nur bei dieser Konvertierung, Vorsicht, gehen die Makros verloren, weil die OpenOffice-Leute so unfreundlich sind und erhalten Makroviren sonst. Also sie erhalten die Makros sonst in den Word-Dateien. Wenn ich also mit OpenOffice.org eine Word-Datei öffne, und wieder abspeichern und dann schließe, sind alle Makros noch drin. Ist es nicht ein schönes Feature? Hat mich etwas Nerven gekostet, weil ich wollte OpenOffice.org nämlich genau zu diesem Zweck einsetzen, um Word-Dateien zu reinigen. Und wie gesagt, es geht dann trotzdem einfach in irgendeinem anderen Format, zum Beispiel OpenOffice eigenes Format, speichern, zumachen, wieder aufmachen und dann wieder als Word speichern und dann sind die Makros endlich weg. Okay. Es ist eben nicht so lustig, gell? Das ist ziemlich viel Arbeit. Aber gut, was will man tun? Man kriegt irgendwoher ein Word-Dokument. Natürlich, was tut man üblicherweise? Man weist natürlich den Absender darauf hin, dass er einem hier Scheiße schickt. Und dann will es doch bitte als OTF oder sonst irgendwie schicken. Und wenn nur Text drin ist, übrigens, E-Mail ist schon Text, da kann man also auch den Text in die E-Mail machen, statt ins angehängte Word-Dokument. Haben auch viele Leute vergessen, dass man E-Mails Texte schreiben kann. Also, man kann nicht nur Word-Dokumente anhängen, man kann auch den Text ins E-Mail selber einmachen. Okay. Bitte. Nicht. Also ich wurde eben gefragt, wie sicher das ist, die Makro-Unterstützung in den Programmen abzuschalten und nach meiner Erfahrung war das bisher immer nicht sicher. Es ist wie immer bei Sicherheit eine Vertrauensfrage. Also bei Word 2 bis Word XP tut es ja nicht so richtig und bei Word XP haben sie es dann, glaube ich, einigermaßen hingekriegt und bei Word 2003 soll es jetzt tun. Glaubst du das? Bitte? Woran es scheitert? Woran scheitert eigentlich, Alex, das muss ich dich fragen, woran scheitert es eigentlich, dass man als Personal Firewall-Hersteller einen vernünftigen Paketfilter hinkriegt? Woran scheitert das? Ich habe keine Ahnung.
Das heißt, man stellt die Makro-Unterstützung auf, die wird trotzdem ausgeführt.
Das Problem ist, jein. Also das Thema Makro-Unterstützung ist eine ganz eigene Welt, erstens mal. Erstens mal gibt es Makros, die signiert sind und die nicht signiert sind. Dann kommst du in die Bredouille. Und dann musst du deinen Otto Normal benutzen und du erinnerst dich, wir sprechen eben Leute an, die zu Hause Windows-PCs haben. Denen musst du zuerst mal erklären, was eine digitale Signatur ist und wie man erkennt, dass es auch wirklich eine ist. So fängt es schon an. Denn die Prüfungen basieren ja auf solchen Verfahren. Ich halte diese Verfahren aus diesem Grund da völlig kompliziert für völlig ungeeignet für Heimanwendung. Und deshalb möchte ich eigentlich hier nicht näher drauf eingehen. Also mein Rat ist, grundsätzlich, wenn es irgend geht, keine Office-Dateien entgegennehmen oder wenn man sie nicht vermeiden kann, man hat sie gekriegt und muss sie aufmachen, auch bearbeitbar aufmachen, dann in Gottes Namen mit irgendeinem anderen Office-Tool aufmachen, in dessen nativen Format speichern, zumachen, wieder aufmachen, wieder als Word speichern und dann sind mit höchster Wahrscheinlichkeit oder bei allen mir bekannten Office-Programmen sogar absolut sicher alle Makros weg und somit auch alle Makroviren. Also es ist einfach so, es gibt einen grundsätzlichen Unterschied zwischen führe nur Programme aus, bei denen du, zwischen empfange nur Daten, die gar keine Programme beinhalten können und setze Software ein, die guckt, ob sie diese Programme dann ausführen darf. Das sind zwei grundverschiedene Kategorien und ich möchte einem Heimanwender das vom zweiten eher abhaben. Ich halte es für ein verfehltes Konzept, vor allem wenn diese Software dann auch Interaktionen mit dem Anwender macht. Sprich, wenn die Software auch nur so blöd ist und den Anwender fragt, hier ist irgendwas drin, soll ich es ausführen? Ich meine, was passiert denn dann? Jetzt mal ganz realistisch, gehen wir auf das Thema vielleicht doch ein, okay. Ganz realistisch, ich kenne das folgendermaßen aus der Praxis. Klassiker, die Leute bekommen eine Excel-Datei und in dieser Excel-Datei, die kommt von einer super Unternehmensberatung, da ist eine ganz tolle Computing-Software drin, mit dem man den EBIT planen kann. Was auch immer das jetzt auch ist, der EBIT, das ist jetzt ja scheißegal. So eine schöne Geschäftsmodell-Software, die alles vorher automatisch rechnet, von Heimanwender umgelegt, vielleicht ist es so eine Software, die in Excel programmiert eben die Videoverwaltung hat, oder? Was passiert, wenn ich dieses Excel-Dateichen öffne? Dann passiert Folgendes, mein Computer fragt mich, diese Datei enthält Makros, möchtest du die Ausführung zulassen? Dann sage ich natürlich zunächst mal, nein, ich muss ja sicher sein. Ist ja nicht signiert. Was passiert? Das Excel-Dateichen funktioniert nicht. Ich kann damit nicht arbeiten. Da stehen lustige Dinge drin, da stehen lustige Zahlen drin und die Leute, die das gebaut haben, haben üblicherweise nicht kapiert, dass Makros bei Excel in den allermeisten Fällen völlig überflüssig sind und dass man stattdessen mit den Formeln arbeitet. Und aus diesem Grunde tut hier gar nichts. Kann ich mal eine Summe ziehen aus dem, was ich von der Hand? Wunderschön. Also was mache ich? Ich mache das Ding zu, mache es wieder auf und sage bei der Frage, möchtest du, dass die Makros hier drin ausgeführt werden dürfen, sage ich ja. Verloren. Ich kann jetzt zwar damit arbeiten, aber leider, leider, habe somit auch die Ausführung der enthaltenen Makros erlaubt und somit auch der ganzen Makroviren, die vielleicht drin sind. Und genau das ist das Problem. Jetzt sitze ich da und kriege 5 solche Dateien, ziehe ich mir aus 5 unterschiedlichen Quellen, kriege den einen vom Freund und das andere vielleicht für die, was weiß ich, für die Haushaltsabrechnung und das dritte Excel-Dateichen für meinen Verein und so. Und immer muss ich, ja, aber sicher musst du ausführen, sagen und also gewöhne ich mich dran und klicke bei jeder Excel-Datei, die ich bekomme und aufmache, klicke ich natürlich gleich automatisch auf, ja, aber sicher, die Makros darfst du ausführen und damit ist der ganze Schutz am Ende. Und so kenne ich das Ganze aus der Praxis. Also es liegt nicht mal daran, dass die Ausführung von Makros durch solche Mechanismen, die zuverlässig technisch verhindert werden könnten, das könnte schon sein. Also ich vertraue dem Ganzen nicht mehr, nachdem sehr viele Excel-Versionen inzwischen alle Bugs hatten und zwar immer durch einen Trick doch möglich ist, doch auch ohne dieses schöne Fensterchen auch bei Nein auszuführen. Gut, es möge so sein, dass Microsoft jetzt tatsächlich mal in dieser einen Funktion keinen Bug mehr hat, kann sein, und dass dort jetzt tatsächlich diese Frage und die Antwort auf die Frage tatsächlich Beachtung findet, im Gegensatz zu den allen alten Excel-Versionen, möge es bei der neuesten so sein, aber ich halte es konzeptionell für das falsche Konzept, aus dem genannten Grunde. Denn auch wenn es funktioniert, funktioniert es nicht. Es funktioniert zwar technisch, aber es hat keinen Sinn. Niemand will Excel-Dateien aufmachen und dann nicht damit arbeiten. Das hat ja keinen Sinn. Eine Zwischenfrage. Ja, okay. Also Signaturen sind, auf Signaturen, Ansgar, du wirst mir das verzeihen, möchte ich nicht eingehen. Signaturen sind noch eine ganz andere Kiste. Da wird es dann noch komplizierter.
Man muss in jedem Fall den ganzen Code da drin vertrauen, ohne ihn vorher gesehen haben zu können. Ja. Man kann sich nicht mal vorher anschauen. Selbst wenn man es theoretisch lesen könnte und urteilen könnte, will ich dir das vertrauen, will ich dir nicht vertrauen, es geht nicht.
Okay, also ich stimme dir zu, natürlich, das ist ein grundsätzliches Problem, ich wiederhole das kurz für die Aufzeichnung, ein grundsätzliches Problem, wenn ich den Code prüfen möchte, der da drin ist, mir angucken möchte, ob ich dem vertrauen will, dann muss ich zunächst mal zulassen, dass er ausgeführt wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das für alle Excel-Versionen gilt übrigens. Fällt mir gerade ein. Ich denke durchaus, dass du den Code angucken kannst, ohne ihn auszuführen. Aber das ist ein ganz anderes Thema, ein Detailthema. Und dann kommst du noch in die Signaturen rein. Und der Anwender wird solche tolle Dinge gefragt, wie Zirkelschnabel, Partikel sind gezippt. Und jetzt musst du irgendwie so Schlüsselnummer 34A, B, C, A, 3, ist das okay so? Und dann sagt der Anwender, ja prima. Also ich meine, das ist digitale Signatur, da kommen wir nachher noch ein bisschen dazu, aber nicht bei Office-Dateien. Also da hört es dann echt der Spaß auf. Office ist dazu da, mir das Leben leicht zu machen, nicht kompliziert.
Ich habe eine Frage.
Im Übrigen, bitte?
Eine Frage noch. Sprichst du dich grundsätzlich gegen jegliche Form von Makros aus oder jetzt nur speziell gegen Office?
Nein, ich spreche mich dafür aus, Programme und Nutzdaten strikt zu trennen. Für dieses Prinzip spreche ich mich aus. Das bedeutet, es wäre mir sehr recht, wenn OpenOffice.org, wenn man die überzeugen könnte, dass sie zwei Dateien machen, die eine Datei, die den Text enthält und die andere Datei, die die Makros enthält. Und dass nicht die eine Datei, die andere verkauft werden kann. Und wenn sie das machen würden, dann glaube ich, dass einfach durch das Problem der Benutzung der Programme, also es ist kein technisches Problem, sondern eben das Anwender, wenn sie dann einen Text kriegen, können sie sicher sein, dass da keine Makros und somit auch nie Makroviren drin sind. Einfach, weil Daten und Programme getrennt sind. Und dafür plädiere ich.
Und vielleicht die Idee, dass man Makroviren nur in der Sandbox laufen lässt, dass Makroviren zum Beispiel keinen Zugriff auf Fallsystem bekommen, das war ja auch schon mal eine gute
Idee. Also Makroviren in einer Sandbox halte ich sowieso für eine gute Idee. Es ist mir völlig rätselhaft, wenn man das nicht per Default macht. Du wirst dann dasselbe Problem kriegen wie bei Java, nämlich, dass die Sandbox halt doch nicht ausreicht und dass man dann wieder ein schönes Sicherheitssystem braucht und dass es so einfach gar nicht ist. Kannst du alles machen, du fällst mit dem Scripting exakt in das Java-Problem rein und alles, was da gilt, gilt. Und das kann man alles auch detailliert besprechen, aber ich sag mal, von Heimanwender ist das alles völlig undurchschaubar und somit völlig unbrauchbar. Das Einzige, was ich sehe, ist, ich brauche ein Dateiformat als Heimanwender, wenn ich ein Word-Dokument in Anführungsstrichen oder ein OpenOffice-Writer-Dokument bekomme, also ein Textdokument, dann möchte ich das gerne öffnen können, ohne Angst haben zu müssen. Und die einzige Möglichkeit, die ich sehe, wie man das garantieren kann, ist, es können gar keine Makros drin sein von vornherein. Das ist der Punkt. Denn dann kann ich als Heimanwender, das wäre doch ein Traum, oder? Haben wir uns alle schon mal gewünscht. Wir konnten ein Word-Dokument, ich darf draufklicken, es kann nichts passieren. Das ist doch wunderbar. Also, ich meine, warum ist das nicht so? Und das sehe ich eben als dieses Grundprinzip verletzt, Trennung von Programmen und Daten. Das ist ein grundsätzliches Problem. Noch eine Zwischenfrage?
Das Band. Wir müssen das Band wechseln.
Okay, ich warte kurz. Okay. Wunderprächtig. Okay. Haben wir das jetzt ausdiskutiert oder gibt es noch eine Zwischenfrage, sonst nicht von der, von der Kamera kommt? Okay. Also wie gesagt, das ist mein Vorschlag eben. Im Übrigen habe ich schon vorgeschlagen, dass der CCC das als Petition öffentlich an OpenOffice.org schickt. Würde es immer noch für eine gute Idee halten. Wenigstens machen es dann die richtig. Microsoft, ob ich die beeinflussen kann, das wage ich zu bezweifeln. Okay. Eine ähnliche Schlussfolgerung im Übrigen sagt uns auch, dass wir keinen Internet Explorer verwenden wollen. Was ist denn das Problem mit dem Ding eigentlich? Außer, dass es völlig kaputt ist und ich sag mal, diese ganzen Bugs, die jetzt nun seit Monaten, inzwischen glaube ich über einem Jahr nicht gefixt sind, eben für Angriffe gebraucht werden können und Microsoft bringt dafür kein Update raus. Was ist denn sonst das Problem, auch wenn die mal gefixt wären, weshalb möchte man denn sonst immer noch keinen Internet Explorer verwenden? Der Grund ist, Internet Explorer und Outlook Express verwenden Techniken, die nicht streng zwischen Daten und beliebigen Programmen, die auf meinem Computer ausgeführt worden können. Also insbesondere beispielsweise diese unselige Technik namens ActiveX. Was ist ein ActiveX? Sollte vielleicht kurz erklärt werden. ActiveX ist Microsofts Antwort auf Java. Java ist die Idee, sogenannte Java-Applets laufen in einer sogenannten Sandbox, aus der sie zunächst mal ausbrechen müssten und solange die da drin sind, können die auf dem Computer, auf dem sie laufen, keinen Schaden anrichten. Also kann ich kleine Programme auf meine Webseite machen und die können die Leute auf der Webseite ausführen und in Wirklichkeit also lokal auf ihrem eigenen PC ausführen und trotzdem können die zunächst mal keinen Schaden anrichten, außer jemand findet mal wieder eine Möglichkeit, wie man aus der Sandbox ausbricht. Aber solange da alles tut, konzeptionell ist es zunächst mal sicher. Microsoft wollte natürlich verhindern, dass Sun jetzt der ganze Markt gehört und hat deshalb, hatte aber keine Alternative. Inzwischen haben sie eine mit .NET, aber sie haben keine Java-Alternative damals gehabt. Also haben sie einfach Programme, sogenannte OCX, OLE-Controls, Programme, die lokal mit allen Möglichkeiten, ohne Probleme, alles am Computer tun dürfen, ohne jede Sandbox, die haben sie in ActiveX umgetauft und haben gesagt, das ist unsere Java-Alternative. Das kann man zwar machen, damit kann man sogar mehr machen als mit Applets, also zum Beispiel die Festplatte löschen oder Briefe fälschen oder den Rechner übernehmen. Solche Dinge zum Beispiel kann man mehr damit machen. Aber es ist natürlich keine gute Idee, wenn ich nicht irgendwelche Programme, die irgendwo auf einer Webseite kleben, runterladen und automatisch starten will. Da, als Microsoft gemerkt hat, dass die Idee vielleicht wirklich nicht so multiprima war, weil die Leute sich natürlich durch ActiveX eine jede Menge Probleme angehandelt haben, haben sie nachträglich ein sogenanntes Sicherheitssystem drüber gepfropft, das da heißt, frage den Benutzer, ob er sich gerne ins Knie schießen möchte. Und formuliere es so, dass er es nicht versteht. Ja oder nein, bitte. Und dann habe ich genau dasselbe Problem eben wie bei den Office-Makros auch. Der Benutzer kann die Frage, hier gibt es einen ActiveX-Control, das ist signiert oder unsigniert, wie auch immer. Und wenn es signiert ist, ist es angeblich von dem und die digitale Signatur ist von dem hier beglaubigt. Und was weiß ich, ist es jetzt eine prima Idee, soll ich es jetzt dir die Seite anzeigen oder nein? Da wird der Benutzer einmal Nein klicken und sehen, dass die Seite da nicht geht und dann wird er halt Ja klicken. Das ist nun mal so, weil die Benutzer möchten arbeiten, die möchten nicht irgendwelche Technik lernen. Und da haben sie, Gott verdammt, auch ein Recht drauf. Also, ich meine, es kann ja keine Lösung sein, dass ich die ganzen Sicherheitsprobleme dem Benutzer übertrage. Das ist aber definitiv das einzige sogenannte Sicherheitskonzept, das ActiveX immer noch hat. Und das ist der Grund, weshalb man grundsätzlich kein ActiveX verwenden sollte. Die einfachste Möglichkeit, kein ActiveX zu verwenden, ist, einen Browser zu verwenden, der nicht Internet Explorer heißt. Du musst irgendwas mit dem Namen zu tun haben, weil alle anderen unterstützen kein ActiveX. Das ist einer der Gründe. Der zweite Grund ist Active Scripting. Active Scripting ist die Idee, JavaScript und ähnliche Scripting-Sprachen sind grundsätzlich mal die Idee, dass man kleine Computerprogramme hat, die, oh Wunder, nicht alles dürfen, nicht an den ganzen Rechner zerschießen dürfen und hin und wieder findet natürlich jemand eine Möglichkeit, wie er das trotzdem hinkriegt, aber meistens hält's, sage ich mal. Und Active Scripting ist die Idee, solche Scripting-Programme zu haben, die wie ActiveX-Programme auch alles dürfen. Und dann wieder ein schönes Sicherheitssystem drauf, bei dem man dann dem Benutzer die Entscheidung überlässt, ob er jetzt dieses eine Skript laufen lassen will, ja oder nein. Wenn er nein will, tut es nicht. Okay, also ActiveX und Active Scripting ist aus meiner Sicht eine völlige Fehlkonstruktion. Und sogar wenn Internet Explorer nicht völlig kaputt und seit über einem Jahr ungefixt wäre, sogar dann würde ich davon abraten, Internet Explorer einzusetzen, insbesondere dann heute, wo es eine Menge Browser gibt, die nicht nur gleich gut sind wie Internet Explorer, sondern eine Menge Features haben, die Internet Explorer nicht bietet und die auch für Heimanwender sehr praktisch sind. Praktisch sind, man denkt mal an Pop-Up-Blocker und Tab-Browsing. Was heißt denn das eigentlich? Pop-Up-Blocker heißt, ich wähle die Pornoseite an und es tauchen nicht 1000 Pop-Ups auf. Ist doch klasse. Ich kann die nackten Mädels sehen und sie werden nicht von irgendwelchen anderen Werbungen verdeckt. Das heißt Pop-Up-Blocker. Das ist ein Feature, das hat heute so gut wie jeder Browser. Nur Internet Explorer hat es Gottverdammt nochmal nicht. Warum nicht? Und das zweite Feature, das man unbedingt braucht, also sind auch Damen anwesend, das geht in nackten Körnern genauso, kein Problem. Das ist nicht geschlechtsspezifisch, so ein Pop-Up-Blocker, der ist völlig geschlechtsunspezifisch. Okay.
Deswegen heißt es ja auch das Pop-Up.
Okay. Es ist nun mal so. Und Tab-Browsing bedeutet, ich lade 6 verschiedene, also nein, das habt ihr falsch assoziiert. Jetzt ist das Schluss. 6, 7, 5 verschiedene Seiten. Egal, also es geht um die Zahlen. Ich muss von dem Thema wieder weg. Es geht um die Zahlen. Ladet man gleichzeitig, blickt man auf, also auf gut Deutsch funktioniert das jetzt mal ehrlich. Man nimmt www.google.de, nein, man nimmt natürlich eine andere Suchmaschine, das was dann natürlich kein Mensch macht, aber man nimmt natürlich nicht www.google.de, sonst wäre es ja warum, okay? Man nimmt irgendeine andere Suchmaschine. Und dann zeigt man sich, kriegt man diese schöne Ergebnisliste, oder? Und von diesen Ergebnissen, wie viel taugen da? Na, 2. Von den Ergebnissen taugen, wie viele sind es? Richtig, 17.385 sind es. Und 2 davon taugen, wie finde ich die? Nun, die Wahrscheinlichkeit bei guten Suchmaschinen ist sehr hoch, dass diese 2 guten Ergebnisse unter den ersten 10 Treffern sind. Das ist nämlich der Gag. Also was mache ich? Ich klicke einfach bei mir mit der mittleren Maustaste, meine Mäuse haben drei Tasten, trotz dieser Marke hier, also die Marke hat es auch noch nicht gespannt, dass Mäuse auch mit mehr als einer Taste funktionieren. Sie haben jetzt nochmal reduziert, die neuen Mäuse haben gar keine Taste mehr. Aber hätte ich noch vor 3 Jahren nicht geglaubt, dass das geht. Ich klicke immer mit der mittleren Maustaste auf die ganzen 10 Ergebnislinks und dann poppen die alle jeweils nicht auf, sondern schön in Tabs nebeneinander. Und die laden unterschiedlich schnell und ich lese in der Reihenfolge, wie sie schon fertig geladen sind. Und das ist eben, zack, kann ich hier mit einer tollen Suchmaschine arbeiten und finde mit sehr hoher Geschwindigkeit die 2 richtigen Treffer, ohne jetzt, wenn ich die alle in einzelnen Fenstern aufmache, in einem Wust von Fenstern zu ersticken und nicht mehr durchzufinden. Also das sind einfach klasse Features, die hat heute jeder Browser außer Internet Explorer. Okay? Also es gibt nun auch wirklich von der Usability her kein Argument mehr, überhaupt Internet Explorer einzusetzen. Im Übrigen, Outlook Express unterstützt Active Scripting. Warum ich dieses Programm ablehne, liegt also nicht daran, dass Microsoft es nunmehr seit Bestehen von Outlook Express nicht hinkriegt, dass dieses Programm RFC-konform ist, also genau gleich gut E-Mail schreibt wie alle anderen, sondern einfach scheiße. Das kriegen sie nicht hin, nunmehr seit allen Versionen, auch die aktuelle Version kann es nicht und vor allem kann sie erst recht nicht Usenet-Postings schreiben. Aber gut, Microsoft will sich nicht konform verhalten, das mag vielleicht sogar ein Feature sein, das Behavior is by Design, wie es ja im Original heißt. Das heißt ja gar nicht, this is not a bug, but a feature, sondern das heißt ja, this behavior is by design. In der Microsoft-Dokumentation, das mag ja noch sein, aber das Zeug unterstützt Active Scripting, nein, danke. Okay. Es gibt Firefox und Thunderbird zum Beispiel, das Mozilla-Projekt, die sind kostenlos und für Heimanwender auch gerne in ihrer Landessprache hier, also Deutsch, erhältlich und die Installation geht völlig pipifax, in Not kann ich mir das Zeug sogar so runterladen, dass ich es gar nicht installieren muss, sondern nur auf meinen Desktop kopiere und dann direkt von da starte ohne Setup-Programm. Das kriege ich sogar dann hin, wenn ich gar nicht weiß, wie man Software installiert. Okay. Wie soll ich mich weiterverhalten? Es gibt bei einem Windows-System eine Menge verdeckte Kommunikation. Das überrascht jetzt vielleicht einige. Es ist tatsächlich so, dass wenn ich ein Windows-Betriebssystem auf einem PC installiere, dass dann dieser PC mehr als 30 unterschiedliche Dienstleistungen für alle anderen Benutzer im Internet anbietet. Mein PC macht das. Standardmäßig bei Microsoft so, das ist die Standardeinstellung von Microsoft. Und was mich nicht überrascht, ist, dass das die meisten Leute gar nicht wissen. Das ist natürlich völliger Humbug. Es ist mir ein völliges Rätsel auch, warum Microsoft das macht. Also, ich verstehe nicht, ich habe noch nie einen Heimanwender getroffen, der, ich sage mal, ich habe eine Menge Heimanwender getroffen, die surfen und E-Mail wollen, aber ich habe noch nie einen Heimanwender getroffen, der anderen Leuten im Internet eigene Dienste anbieten möchte. Und die meisten Leute wissen auch gar nicht, was da läuft. Aber diese Dienste sind, die dort angeboten worden, sind eben bei Windows eines der Hauptsicherheitsprobleme gewesen in den vergangenen 12 Monaten. Also die allermeisten Würmer, die Windows-Rechner angegriffen haben, haben das zum Beispiel über die RPC-Lücke gemacht oder über ähnliche Lücken. Und das sind Dienste, die mein Windows-PC standardmäßig allen anderen Nutzern im Netz anbietet. Warum man die anbietet? Ganz einfach, weil es doof ist. Es gibt keinen Grund dafür. Es gibt wirklich keinen. Es ist halt so, wenn man Windows standardmäßig installiert, ist das so eingestellt. Man könnte es genauso gut so einstellen, dass er, wenn ich meinen PC fertig installiert habe, dass er dann einfach an niemanden was anbietet, außer ich sage, er soll. Und das ist meine Bitte. Sollte irgendjemand von Microsoft dieses Band, dieses Band anschauen, bitte, lieber Microsoft-Mitarbeiter, der du da hoffentlich zuschaust, bitte sag deinen Chefs oder mach selber oder mach weiß der Henker was, was immer du auch tun musst, um es hinzukriegen, bitte sorge dafür, dass ihr nächstes Mal euch 250 Millionen Dollar für Service Pack 2 spart, indem er einfach standardmäßig gar keine Dienste anbietet. Das wäre klasse. Und das wäre echt gut für alle Windows-Benutzer. Und noch besser wäre es, ihr bringt das gleich noch als Service Pack auch für Windows 2000 raus, weil dann müssen nicht alle 2000 Nutzer einen XP kaufen. Okay, schlechtes Argument, vergiss es. Ich habe ihn durchgeschrieben. Okay, egal. Lassen wir das mit Microsoft, die Kommunikation wird wahrscheinlich sowieso wenig Sinn haben, ich warte mal ab, aber ich glaube es nicht. Es gibt dafür eine kleine Korrekturmöglichkeit. Und zwar hat sich Thorsten Mann die Mühe gemacht, also angefangen hat es eigentlich mit Frank Kaune. Frank Kaune hat sich die Mühe gemacht und hat mal rausgefunden, wie man diese Dienste denn ausschalten kann. Also es gibt ja bei Windows dieses schöne Systemsteuerung Dienst, den hat vielleicht mal der eine oder andere gesehen. Und das Lustige an diesen netten Diensten ist, damit kann man sie nicht ausschalten. Ist es nicht praktisch? Das ist ganz toll. Also auch wenn dort alles ausgeschaltet ist, dann ist auch mein Rechner ausgeschaltet, übrigens, und kann gar nicht mehr arbeiten. Also sogar wäre dort alles ausgeschaltet, würden immer noch Dienste ins Internet angeboten. Und das liegt einfach daran, dass Microsoft in manchen Windows-Versionen gar keinen Knopf zum Draufdrücken hat, wo ich es ausschalten kann. Man muss also in die Registrierbutton mal gehen und da rumpatchen, im Zweifelsfall. Inzwischen in den aktuellen Windows-Versionen gibt es 100.000 und einen Knopf, mit dem man das auch manuell zusammenklicken kann. Und Frank Kaune hat einfach für gängige Windows-Versionen mal eine Anleitung geschrieben, seitenlang durchrollen mit zig Screenshots, wo man überall was ankreuzen muss und was in die Registrierdatenbank und das noch hier und das noch rüber und da noch drauf und so, bis man alles so abgeschaltet hat, dass der Computer keinen Windows-Dienst mehr anbietet, keinen Internetdienst mehr anbietet. Und jetzt hat sich eben Thorsten Mann die Mühe gemacht und hat ein Skript geschrieben, also mit der NT-Kommandozeile, das, soweit ich weiß, in der aktuellen Version von Ansgar ein bisschen mit überarbeitet wurde, ein Skript geschrieben, in der früheren Version, egal, ein Skript geschrieben, mit dem man das einem, wenn man das startet, das alles an einem Schlag durchmacht. Ist es nicht schön? Also ich muss jetzt nicht mehr 100.000 Fenster anklicken, sondern ich starte ein Skript und das macht das für mich. Und dieses Skript, das ist blanke Zauberei, schaltet tatsächlich die Dienste ab, die ich gar nicht anbieten will, und voilà, ich biete keine mehr an. Ist das nicht trickreich? Also es ist kaum zu fassen. Nun ist es aber so, also dieses Skript gibt es auf mtsvcfg.de, eine etwas merkwürdige URL. Thorsten hat da einen merkwürdigen Sinn für Humor, den ich an der Stelle nicht ganz nachvollziehen kann, aber ist nun mal so. Auf dieser URL gibt es dieses hervorragende Skript und inzwischen schon noch mit 1000 und einem Zusatzfeature. Und so ein Skript hat natürlich für die Windows-Profis einen großen Vorteil. Die laden sich das nämlich runter, machen es im Texteditor auf und verändern es noch ein bisschen, passen es auf ihre Situation an. Also das ist echt klasse, das Zeug. Aber ich habe mir gedacht, das ist leider ein Haken hat's. Meine Zielgruppe Windows-Endanwender haben üblicherweise Angst vor schwarzen Fenstern mit blauer Schrift. Ich sag's mal so, oft ist diese Angst ja berechtigt. Deshalb bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich da jetzt rumlästern soll. Aber es ist nun mal so, die Leute haben Angst vor schwarzen Fenstern mit grauer Schrift. Und deshalb habe ich Folgendes gemacht. Am Ostermontag, letzten Ostermontag, war es eben so, wir hatten am Ostersonntag ein bisschen gefeiert. Und letzten Ostermontag war ich dann trotzdem früh wach, wie ich das oft bin. Und dann war es mir irgendwie langweilig, habe ich gedacht, komm, das ist ein guter Tag jetzt. Da ruft niemand an und so. Du setzt dich einfach an deinen PC und hackst das Skript, was Thorsten da gemacht hat, einfach in der Programmiersprache C um und machst da so ein einziges Fenster draus. Ja, und das habe ich gemacht und das ist das, was es auf www.dingens.org gibt. Das ist einfach am Ostermontag, ja, Thorsten Skript genommen, okay, ein bisschen suchen und ersetzen und dann wurde aus Skript C. Und dann vielleicht noch die eine oder andere C-Funktion dazugehackt, ein schönes Fensterchen dazu, damit die Leute was zum Draufklicken haben. Weil wenn sie es anklicken können, haben sie üblicherweise viel weniger Angst davor, was übrigens völlig irrational ist, weil Fenster sind viel gefährlicher als schwarze Fenster, diese grauen Fenster. Mit dieser schwarzen Schrift sind eigentlich viel gefährlicher als die schwarzen Fenster mit der grauen Schrift. Aber so sind die Leute nun mal. Und deshalb habe ich so ein buntes Fenster gemacht, also ein graues Fenster mit schwarzer Schrift und schöner bunten Titelleiste. Und habe eigentlich einfach Kostenskript abgeliefert. Und das kann man sich auf www.dingens.org runterladen. Wenn man das Ding startet, dann klickt man auf Schalte alle Dienste ab und OK. Und was macht das Skript? Nun, dieses Computerprogrammchen hier, www.dingens.org, macht, es schaltet dann tatsächlich alle Dienste ab und das Ergebnis ist, dass sie aus sind. Und das führt dazu, dass ich keine Personal Firewall mehr brauche. Warum nicht? Nein, ich installiere keine Spyware. Also, ich habe nicht umsonst den Quelltext dieses Programms veröffentlicht und ich habe ja auch Möglichkeiten mitveröffentlicht, wie man den Quelltext auch selber übersetzen kann. Und es mag jeder prüfen, der in der Lage ist, sowas zu tun. Die Dollar-Zielgruppe ist es natürlich nicht, wie Ansgar sagen würde. Man kann es auch selber übersetzen. Also, es ist nicht so, ich habe keine Spyware drin. Okay, hätte ich vielleicht machen sollen, dann fehlt das, sehe ich jetzt allen Okay. Nö, mache ich natürlich nicht. Was soll der Scheiß? Das ist ja nicht der Sinn. Und es ist dann tatsächlich so, dass alle Dienste aus sind und damit fällt die einzige Funktion, die eine Personal Firewall überhaupt sinnvoll ausführen kann, die wird damit überflüssig. Denn eine Personal Firewall hat als einzige Funktion, die in unserem Test tatsächlich funktioniert hat, ja, die Möglichkeit, oder bei manchen Personal Firewalls funktioniert hat, muss man ja einschränkend sagen, bei der Teile zum Beispiel nicht, da hat gar nichts funktioniert, aber gut, ich glaube bei Norm hat es auch nicht so wirklich viel funktioniert, das ist ein anderes Thema. Die Deinstallation, ja, das ist ja schon mal was. Okay, also bei Norm hat nichts funktioniert, die Deinstallation hat funktioniert. Bei Norm hat nicht die Deinstallation funktioniert. Okay, also ich verweise nochmal auf den letzten Vortrag, ich glaube, der war ziemlich gut in dem Punkt und nicht nur in dem. Ja, also, was soll ich sagen? Also die einzige Funktion, die manche Personal Firewalls noch sinnvoll ausführen, nämlich sogenannte Portfilter, was ist denn das? Das ist, mein Computer bietet Dienste ins Internet an, die ich nicht anbieten will, und deshalb schiebt er eine Firewall, also ein Filter zwischen diese Dienste und dem Internet. Ja, prima Idee, warum biete ich eigentlich Dienste dann an, wenn ich sie dann wegfiltere? Ja, und das ist eben die Antwort, ja, ich biete sie halt nicht an. Also schalte die Dienste ab, dann brauchst du auch überhaupt gar keine Personal Firewall, weil dann brauchst du auch keinen Portfilter mehr, dann musst du auch die zwischen den Diensten, die du anbietest, keine und im Internet auch nicht mehr filtern. Logischerweise, weil dann bietest du ja keine Dienste mehr an. Und nach diesem genialen Konzept, sage ich mal, das nämlich schwer verständlich ist für Laien, das ist mir klar, und es ist auch sehr schwierig, offensichtlich für die Security-Experten von Symantec, von Sonalarm, von, wie heißen sie alle, Outpost, Cygate, was weiß ich, Tiny, das ist unheimlich schwierig nachzuvollziehen, natürlich, das sehe ich ein, ist ein kompliziertes Prinzip, dass, wenn man keine Dienste haben will, dass man halt keine hat. Statt, dass man welche hat, aber verhindert, dass sie genutzt werden. Das ist schwierig, aber es ist uns aufgrund langjähriger Recherche gelungen, auf dieses geniale Prinzip zu kommen. Und es hat auch mit, kriege ich jetzt eigentlich auch 250 Millionen Dollar? Nicht? Finde ich unfair. Also ich finde, 250 Millionen Dollar für einen großen Montag ist eigentlich okay. Okay, egal. So, gehen wir mal weiter. Also das ist dieses geniale Prinzip, das sehr kompliziert ist und technisch ausgefuchst. Wenn man keine Dienste anbieten will, dann hat man keine. Bitte?
Hat auch den kleinen Vorteil, dass Windows üblicherweise ein bisschen schneller hochfährt, wenn er nicht damit beschäftigt ist, die ganzen Dienste einzuschalten.
Ja, okay. Ob das ein Vorteil ist, ist eine andere Frage. Also die Leute haben heute 3 GHz CPUs, es muss ja irgendwas mit der CPU, mit der Rechenleistung passieren. Und das Skript hat dann eher, ich würde sagen, also das Skript von Thorsten und sowohl dasselbe natürlich wie Dingensort, die haben einen deutlichen Nachteil. Der Windows-PC wird viel schneller dadurch, weil er nicht mehr so viele überflüssige Programme rechnet. Und die 3 GHz CPU wird so überflüssig aus für die Games. Okay, dann haben wir einen guten Grund. Egal. Also es ist immer noch kein Problem, würde ich sagen. Also das ist natürlich schon so. Im Übrigen, die Grundidee ist hier natürlich, was ich eingangs genannt habe. Man soll nicht mehr Programme auf seinem Rechner ausführen, als man unbedingt braucht, sondern lieber nur so viele, wie man wirklich braucht. Und im Übrigen, wenn dann ein Dienst einen Programmierfehler hat beim nächsten Update, dann kann man immer noch nicht angreifen, weil er es nicht an. Guter Trick, oder? Okay. Wie kann ich das irgendwie nachgucken? Wie kriege ich dann so die Macht? Und muss ich jetzt diesen WW-Dingensort, da klicke ich drauf und okay und so, muss ich dem vertrauen? Es gibt einen Windows-Befehl, mit dem kann man nachgucken, was tatsächlich ins Internet angeboten wird. Und das ist dieser Befehl hier, ich habe den hier mal hingemalt. Gibt man den auf seinen Windows-PC ein, dann kriegt man eine Auflistung von allem, was irgendwohin angeboten wird. Grob unterscheidet sich das dann in 3 Gruppen, also man muss nicht alles von diesem komischen Zahlenmaterial verstehen, aber grob unterscheidet sich das in 3 Gruppen, bitte.
Die Option -O gibt es erst ab Windows XP.
Ah, okay, die Version Option O gibt es erst ab Windows XP, sagt Ansgar.
Und bei
Windows 2000 hast du uns einen Tipp? Es gibt keine Möglichkeit unter Windows 2000. Ah ja, aber es gibt bei SysInternals www.sysinternals.com, vielleicht schreibe ich das kurz hin, gibt es ein Programm namens TCPView und da kann man diese Funktion auch auf Windows 2000 haben. Guter Einwand, danke. Wird das auch irgendwann wieder offen? Hallo? Okay. Nicht ganz so hoch vielleicht? SysInternals.com Da gibt es etliche Tools für Windows, die ganz praktisch sind, und das Tool heißt TCP-View. Das Problem ist, solche Tools zu verstehen, und da die Zielgruppe eben nicht die Nicht-Techniker, die hier heute sind, ein Tipp. TCP-View ist kein schwarzes Fenster, kann man das auch unter Windows XP verwenden, um dieses hässliche schwarze Fenster zu vermeiden. Okay, kann man, aber das ist bei XP schon dabei. Okay.
Bei
Surface
Pack 2 gibt es zumindest noch eine bessere Option, AMD.
Das weiß ich ja, aber die schwenke ich jetzt nicht hin. Egal, es gibt noch 1000 Möglichkeiten. Okay, egal. Also, wichtig ist eigentlich, dass ich dann diese Liste, also erstens mal, mich interessieren in der Liste nur alle Zeilen, in denen abhören, in der englischen Windows-Version Listen steht. Das bedeutet nämlich, hier hört ein Programm, ob irgendjemand von außen drauf verbinden möchte und bietet dem somit einen Dienst an. Das heißt Abhören. Und diese Zeilen interessieren mich. Und dann gibt es eben Zeilen, in denen das Wort Abhören vorkommt, die sind gefährlich und welche, die sind nicht gefährlich. Die Zeilen, in denen auf 127.00 irgendwas, also klassisch 127.001 gehört wird, sind nicht gefährlich. Also das wird durchaus mal verwendet, damit mehrere Windows-Programme miteinander reden können auf der einen und derselben Maschine, horcht man auf einer speziellen IP-Adresse, eben den sogenannten 127.001 zum Beispiel, und diese IP-Adresse ist nie von außen erreichbar und deshalb sind Zeilen, in denen sowas vorkommt, nicht gefährlich. Aber gefährlich sind die anderen. Wenn insbesondere wenn 0000 dasteht und abhören, dann bedeutet das, ich höre dem ganzen Internet zu, ob es etwas von mir will und rede mit dem. Und diese Zeilen darf es auf meinem PC nicht geben. Das Zeug hier bedeutet, irgendeine IP-Adresse und abhören bedeutet, ich habe eine Netzwerkschnittstelle dahin, und horcht darauf. Und meistens ist es die ins Internet, also darf es solche Zeilen, irgendwelche IP-Adresse, nicht 127.001 und nicht 0000, sondern irgendwas anderes, und abhören auch nicht geben. Und der Gag ist, wenn ich ein normales Windows installiere und wende eben das Skript von Thorsten oder www.dingens.org drauf an, dann gibt es keine einzige Zeile mehr auf diesem PC, die auf der falschen IP-Adresse horcht. Und damit ist garantiert, dass dieser PC nicht Dienstleistungen für andere Internetbenutzer als mich als PC-Besitzer anbietet. Und das ist die Idee. So einfach ist das und so kompliziert gleichzeitig anscheinend. Das ist eine Erkenntnis, da würde ich sagen, das ist so TCP-IP für Anfänger. Also das zeigt mal wieder das Niveau, mit dem manche Leute Sicherheitssoftware bauen. Das ist also jetzt wirklich so, dass man es einfach erklären kann, denke ich. Okay. Gut, und das ist der ganze Gag. Wenn ich www.dingens.org angewendet habe mit der obersten Option oder ntsvcfg.de das Skript angewendet habe mit der Option alles ausschalten und ich habe hier immer noch jemanden, der horcht, dann bin ich entweder schon befallen, habe einen Eindringling gehorcht oder aber ich habe eine Software installiert, die völlig inkompetent ist und die ich dringend wegschmeißen sollte, zum Beispiel beliebte Virenscanner. Beliebte Virenscanner, die allen Monsters einen eigenen Dienst nach außen anbieten. So was gibt es. Von Firmen?
Antivir
bitte?
Antivir beispielsweise.
Zum Beispiel Antivir von?
HMBEDV.
Macht das. Wird uns ein Test. Also es wird hier noch ein Test Virenscanner, glaube ich, folgen. Unter anderem deshalb, weil es ein paar sehr interessante Informationen über die Art und Weise geben, wie manche Virenscanner ihre Updates machen. Das finde ich sehr interessant. Das müssen wir mal genau betrachten. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Noch nicht heute. Es gibt also tatsächlich Software, die macht dann neue Dienste auf und da kann ich nur sagen, solche Software setzt bitte nicht ein. Also wenn ich ein neues Computerprogramm installiere, führe ich eventuell auch wieder diesen Befehl aus oder starte wieder TCP-View und gucke, ob immer noch niemand Dienste nach außen anbietet. Und wenn ja, ist gut und wenn nein, schmeiße ich die Software in den Mülleimer. Als Privatanwender. Denn als Privatanwender möchte ich keinen Webserver betreiben, ich möchte keinen FTP-Server betreiben, erst recht keinen FTP, wo ich der Einzige bin, der keinen Account hat. Okay. Bitte.
So, Info noch, es gibt manche Spiele und manche Chatprogramme, die auch hier sowas öffnen, um zu kommunizieren. Und wenn man also diesen Test macht, sollte man Spiele und Chatprogramme aushaben im Hintergrund, damit man nicht einfach verwirrt wird.
Ja, das sehe ich anders.
Und wenn ich sowas einschalte, sollte man sich überlegen, ob man die benutzt oder denen vertraut.
Ja, das sehe ich so. Okay, also Schabi weist gerade darauf hin, was völlig korrekt ist. Es gibt Spiele und Chatprogramme, die, also Instant Messenger meinst du wahrscheinlich, die solche Dienste nach außen anbieten. Ein Instant Messenger, der einen Dienst nach außen anbietet, würde ich niemals verwenden. Da ist man selber schuld, wenn man das tut. Ein Spiel, da würde ich es vielleicht überlegen, wenn ich das Spiel spielen will, aber ganz ehrlich, man kann auch eine zweite Partition zum Zocken machen und die regelmäßig irgendwo ein Image haben und die regelmäßig drüber bügeln, oder? Das geht schon und dann können die Spieleprogrammierer Blödsinn treiben, wie sie wollen, ich kann immer noch zocken. Okay, also nochmal so als Tipp. Sonstige Programme, die irgendwelche Dienste nach außen öffnen, die möchte man als Heimanwender einfach nicht haben. Weil, wie soll denn ich kontrollieren jetzt, ob dann mein Rechner vielleicht doch wieder an das Ziel ist oder nicht? Das ist der Punkt. Okay. Es gibt noch eine Möglichkeit, Computer vom bösen, bösen Internet zu schützen. Es gibt eine Möglichkeit, eine Option von sogenannten Firewalls, die tatsächlich sinnvoll funktionieren können, so sie denn sinnvoll konfiguriert sind. Das sind diese kleinen Kästchen, die so unter dem Begriff Router verkauft wurden und die hier NAT für Netzmaskieren und Filtering können. Und man kann ein solches kleines Kästchen wirklich zwischen seinen eigenen PC und das DSL klemmen und dieses kleine Kästchen hält den Dreck draußen. Wie macht das kleine Kästchen das? Nun, zum einen, hoffentlich ist es so eingestellt, die Hersteller bieten da auch völlig Verschiedenes leider an, verschieden jetzt in puncto Qualität. Zum einen ist es hoffentlich so eingestellt, dass es, auch wenn ich da zwei PCs dranhänge, können die beide ins Internet, was ja sehr praktisch ist. Aber von außen sieht man nur das Kästchen. Wenn man also von außen Angreifer ist, sieht man keinen der beiden PCs, sondern nur das Kästchen. Und das ist praktisch. Denn wenn das Kästchen dann einigermaßen dicht ist, dann war es das innen so einfach, zumindest ist Angriff dann nach innen nicht mehr möglich. Voraussetzung dafür ist eben, dass das Kästchen NAT mit Maskierung macht und das reicht nicht. Leider gibt es sehr viele NAT-Implementierungen, die man einfach verarschen kann, weil sie einfach scheiße programmiert sind. Das wiederum bedeutet, man muss zusätzlich noch filtern. Und was filtert man? Nun, man filtert üblicherweise, die Details stehen übrigens auch auf www.dingens.org, man filtert üblicherweise raus, dass von außen behauptet wäre, man wäre in Wirklichkeit ein PC, der drinnen ist und schickt dann Daten durch den Router rein. Ja, sowas gibt es, so böse Leute gibt es und die Router sind leider manchmal auch ein bisschen blöd konfiguriert. Die leiten dann Verkehr von außen nach innen raus, der behauptet, er wäre von innen gekommen. Und das muss man noch verhindern. Und wenn man das macht, man durch die Filterfunktion, die die Kästchen meistens haben, diese Router. Und wenn man das geschickt eingestellt hat, dann wird es schon sehr heftig, innen die Computer von außen anzugreifen. Also diese Geräte sind durchaus hin und wieder nützlich. Ich mag da mal darauf hinweisen, da diese Frage ständig kommt, bei unserem Return, wenn wir auf irgendwie Dingensort kriegen, mit Klaus Lefbach Walze, gleich noch was. Wenn ihr ein solches Kästchen einsetzt, ist es vernünftig eingesetzt, könnt ihr eure Dienste einschalten oder ausschalten, ist es wurscht. Dann ist es nicht mehr so wichtig. Okay? Das ist das Praktische an dem Kästchen. Das vorausgesetzt, dass es richtig eingestellt, das ist die Voraussetzung, das ist auch das Problem, denke ich, ist es nicht mehr so schlimm, wenn man Rechner Dienste anbietet, denn das Kästchen bietet sie nicht weiter an. Das leitet einfach nicht weiter. Okay. Also sowas halte ich für eine sinnvolle Option. Und dann gibt es noch was ganz Wichtiges, schütze deinen Computer vor allem vor dir selber. Das bedeutet, wenn ich jetzt mit meinem Computer arbeite, dann möchte ich nicht ständig drüber nachdenken müssen, wie verhalte ich mich jetzt möglichst geschickt im Internet. Ich habe dann so diesen Vortrag von Volker noch so ein bisschen im Kopf, mache keine grobe Scheiße hier natürlich, aber falls mir doch was unterläuft, weil es war doch zu spannend jetzt und diese Pornoseite schreibt, man muss OK drücken, aber dazu muss man Internet Explorer haben, muss O und K eingeben. Okay, kann ja passieren und dann hat man Mist gebaut und dann ist es halt doch so, dass der Computer kompromittiert ist, dann hat man einen riesen Vorteil, wenn man nicht als Administrator arbeitet. Wenn man das konsequent durchzieht, nicht als Administrator arbeitet und man baut Scheiße und man wird kompromittiert, dann kann es sein, es genügt, dass man nicht die Kiste platt macht, sondern nur das Nutzerprofil, diesen Benutzer inklusive sein sogenannten Windows-Profil weglöscht und einen neuen Arbeitsbenutzer anlegt. Und das spart halt eventuell deutlich Arbeit. Das ist ein Riesenvorteil, sage ich mal. Und wenn man Schadsoftware hat und nutzt das hier konsequent und hat auch keinen Outpost und keine Cygate und keine Tiny Firewall installiert, die das natürlich sonst wieder kompromittieren, dann ist es so, dass wenn man Schadsoftware hat, dass die zumindest noch nicht den ganzen PC grundsätzlich mal zerstören darf. Übrigens arbeiten dann auch nicht als Hauptbenutzer. Das ist so gut wie Administrator. Also wirklich als Otto-Normalbenutzer arbeiten. Und ich habe wesentlich Risikoreduzierung gemacht und Kosten tut das nächste. Das ist natürlich ein Riesenproblem für die Leute, die Windows XP Home Edition haben, weil Windows XP Home Edition natürlich per Default jeden einzelnen Nutzer als Administrator anlegt. Das ist nicht schön, aber sogar bei Home Edition kann man es anders einstellen. Es ist aber ein bisschen aufwendig, also den Aufwand, den sollte man vielleicht treiben. Und noch eine Bitte an Microsoft, lasst den Blödsinn, bitte. Legt auch da bitte normale Nutzer an und nicht jeden als Administrator, was soll der Scheiß. Okay. Noch so ein Tipp zu Hause, der fällt jetzt ein bisschen aus dem Thema raus, aber ich muss den bei jedem Vortrag gerade erwähnen, egal zu welchem Thema, das ist so quasi das Ketrum Kensio dieses Vortrags, wenn man so will. Bitte denkt dran, vertraut nicht eurem WLAN, Web ist rettungslos unsicher, auch mit 128-Bit-Key, der keine 128-Bit hat. Nehmt bitte WPA und ein vernünftiges Kennwort, komme ich gleich zu, oder ein VPN über euer WLAN und lasst das Web ein- oder ausgeschaltet, scheißegal, interessiert eh keinen. Okay. Dran denken, wen es nicht stört, wenn irgendein Hacker, der gerade netzhungrig ist, wer den quasi mit offenen Armen empfängt, und wenn er vor seinem Haus, vor der Haustüre mit einem Notebook sitzt und dringend Netz braucht, das ist sehr freundlich, wenn er auch dann trotzdem noch mit oder ohne Web ins Internet routet, nur bösartige Leute routen dann nicht, oder Leute, die, also von den Heimanwendern, oder Leute eben, die gar nicht wollen, dass die Leute die Flatrate mit benutzen. Okay, wenn ihr das nicht wollt, dann wie gesagt, verwendet halt WPA oder VPN. Welches auch immer, um 1000 Themen, aber dafür kann ich mir jetzt leider noch nicht so drauf einlassen. Okay. Also denkt dran, mehr Sicherheit gibt es durch wenige Programme. Mehr Sicherheit gibt es übrigens auch durch weniger Kommunikation. Ich habe noch von keinem einzigen Dialog-Opfer gehört, dass ein Rechner nicht mit dem Telefonnetz verbunden ist. Warum denn nicht? Gute Frage. Komisch. Kaum ist der Rechner nicht mehr mit dem Telefonnetz verbunden, schon wählt er keine 090-Nummer mehr. Ist einfach so. Also im DSL-Zeitalter könnte man diese Verbindung auch einfach kappen. By the way. Ja, dazu habe ich schon einiges gesagt, denke ich. Ja, noch so ein grundsätzlicher Tipp für die Leute, jetzt wird schon ein bisschen esoterisch, weil 19. Abend wird später. Wähle Programme, die eine gute Historie haben in Sache Umgang mit Fehlern, womit also mal wieder bestätigt ist, dass wir keine Internet-Explorer nehmen. Okay. Dann muss ich noch den Leuten ein bisschen ins Gewissen reden, jetzt haben wir also so einen technischen Teil hinter uns, sage ich mal, zum Thema ja, ich wurde verarscht. Bitte denkt dran, niemand bietet Pornos umsonst per E-Mail an und macht sich die Mühe, die auch noch zu announcen. Es gibt kostenlose Pornos im Netz, aber nicht, das sind nicht die, die man per E-Mail so announced bekommt, okay? Niemand fragt dich per Mail nach deinem Kennwort und gibt dir dann ein neues. Das macht einfach keiner. Warum nicht? Ganz einfach, weil es doof ist. Also, das ist halt nun mal so, ich erzähle keine Kennworte auch nicht an jemanden, der scheinbar autorisiert ist, einfach an niemanden. Und niemand wird dir einfach so Geld schicken. Sollte man vielleicht auch nochmal dazu sagen, diese Mails hören ja nicht auf und das muss ja irgendeinen Grund haben. Wahrscheinlich schicken die Leute, glauben die Leute den Scheiß, dass mir jetzt irgendjemand so der Präsident von Uganda überweist mir jetzt 10 Millionen. Ja, Nigeria, ich weiß. Egal, gibt es inzwischen jeden Derivat. Sowas passiert einfach nicht. Quatsch. Noch was, da kostenlose Pornos anscheinend so schwierig im Netz zu finden sind. Ich weise mal darauf hin, es gibt im Usenet auch Binary Groups und einige Usenet-Provider haben die. Da gibt es nackte Männer und Frauen zuhauf und meistens ist das zumindest unkritischer, als wenn ich sie im Web angucke. Wenn es nicht kannst, mein Gott, dann geh halt zu irgendeinem großen Porno-Provider und kauf das, okay? Aber nimm nicht immer diese Angebote mit der angeblich kostenlosen Porno, weil das funktioniert halt nicht. Okay, das musste ich jetzt einmal loswerden, weil das sind übrigens die häufigsten Punkte, weshalb ich Autowelt gelandet in unserem HT. Okay, noch sowas. Es ist ganz nett, wenn man Software installiert, aber es ist noch viel netter, wenn man die aktuelle Version, wenn da jetzt die aktuellen Fehler draußen sind, auch noch installiert. Und das ist ein Dauerjob, das kann man auch automatisieren bei Windows. Microsoft ist da sehr freundlich. Das kann man automatisieren. Sie sind zwar so bescheuert, dass sie nur noch einmal im Monat diesen Service bieten, das weiß keiner Mensch genau warum. Ich halte es für die absolute Mega-Schnapsidee, wenn ich dann beim Zero-Day-Exploit, also sprich, irgendjemand findet einen neuen Fehler, habe ich im Durchschnitt 2 Wochen, um den Fehler für ein Virus zu nutzen. Das ist das Ergebnis dieser Politik von Microsoft, was nicht völliger Quatsch ist. Sie machen es halt, aber immerhin, sie bieten immerhin automatische Updates an. Bitte nutzt das Zeug. Das Ganze gibt es auch für Office und das ist der einzige Punkt, in dem man einen Internet Explorer wirklich sinnvoll einsetzen kann. Okay? Also das geht mit Internet Explorer und dafür ist er echt prima. Okay. Natürlich haltet bitte auch euer Mozilla Firefox aktuell, mit dem ihr natürlich tagtäglich arbeitet, nicht mit Internet Explorer, weil das Ding hat eben vielleicht auch mal einen Fehler. Okay. Zu meinem letzten Thema heute. Wie liegen wir denn zeitlich beschissen? Okay.
Normal.
Ich, normal, ja. Ich rede zu viel, ich weiß. Ich wurde geknackt, mir ist es passiert, was kann ich tun? Gleich mal diese beiden Hinweise. Hallo Leute, ihr seid Heimanwender. Ihr seid keine Computerforensiker. Nein, das sind nicht die Leute, die die Leichen aufschneiden in den Spielfilmen. Das sind Leute, die sitzen irgendwo in komischen Büros an komischen Rechnern und basteln an offenen Festplatten rum und sehen aus wie die Leute in der Intel-Raum oder so. So ähnlich. Aber es sind nicht die Leute in den Spielfilmen, die die Leichen aufschneiden. Ihr seid auf jeden Fall keines von beiden. Die Removal-Tools tun nicht, ihr kriegt es nicht los, das Zeug. Ich habe schon genannt, warum. Und Computerforensiker rausfinden, was jetzt genau verseucht ist, das kriegt ihr in 1000 Jahren nicht hin, egal welches Tool ihr nehmt. Weil die Tools sind alle nicht zuverlässig, warum, habe ich ja lange bereits erklärt. Und wie man das jetzt hinkriegt, dass man trotzdem mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen kann, was rausfinden kann und sogar nachweisen kann, das kriegt ihr im Leben nie gebacken. Vergesst den ganzen Krempel, bitte. Bitte, bitte macht etwas, was die Firmen fast nie machen, macht es ihr zu Hause. Macht ein Backup. Backup ist was für Feiglinge, seid feige. Bitte einen Zwischenfragen.
Woher weiß ich, dass mein Backup den Fehler nicht schon hat? Ich stelle mich fest an, als ich es nicht kontrolliert wurde.
Du weißt es nicht. Du kannst nur gut raten, um es klar zu sagen. Also was ich machen würde, ist, ich würde mir mein System mit Programmen frisch einrichten und dann würde ich davon gleich mal ein Backup machen. Und dann würde ich gucken, dass das ein Image ist, dazu gibt es Tools und im Übrigen viele PCs werden erfreulicherweise schon so ausgeliefert mit so einer sogenannten, wie heißt das Zeug, Recovery-CD und so Zeugs. Also was mache ich? Ich lege die Recovery-CD ein im üblen Falle, oder? Und sorge dafür, dass der PC im Auslieferungszustand ist. Dann ist das allererste, was ich damit mache, ich nehme die CD oder den USB-Stick, wo ich Windows-Dienste abschalten drauf habe und schalte die Dienste ab. Und danach verbinde ich den PC mit dem Internet. Nicht vorher. Sonst muss ich nämlich eine kleine Race Condition schaffen. Was ist zuerst vorbei, die 20 Sekunden oder ich habe mein Update? Okay? Und im Zweifelsfalle sind die 20 Sekunden, bis mein Rechner kompromittiert ist, zuerst vorbei. Also bitte nicht, sondern nehmt ein solches Tool, schaltet eure Dienste ab und danach verbindet den Rechner mit Internet und aktualisiert die Software wieder automatisch. Und dann habt ihr eine arbeitsfähige Version. Und dann könnt ihr es euch leisten, dass ihr erfreulicherweise nur noch ein Backup von euren tatsächlichen, selber erstellten Daten braucht. Und wenn ihr die alle in einem Ordner habt, und dann kann man den sehr einfach auf eine CD brennen ständig, dann nimmt man die passende CD aus dem Regal, sage ich mal. In dem Fall. Es gibt natürlich das Problem, wie kann ich wissen, ob ich geknackt wurde oder nicht? Du kannst es nicht wissen. Du kannst nur raten. Du kannst mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wissen, dass du geknackt wurdest, oder du weißt nichts. Das ist das Problem. Also, aber ich sage mal, es ist besser, als zu wissen, dass ich geknackt wurde, zu wissen, dass mein Rechner kompromittiert ist und zu wissen, dass ich jetzt hier rummurze, das wird nicht funktionieren. Okay, noch eine Frage?
Es gibt schon eine, die Hinweis darauf, dass ich geknackt wurde, zum Beispiel auf einmal das CD-ROM-Laufwerk
zu gehen. Ja, das stimmt, ja. Also, es gibt so Hinweise, Alex korrigiert mich da eben, ja, das ist wahr, es gibt so Hinweise, die schon darauf hindeuten, dass ich womöglich geknackt wurde, also zum Beispiel, es erscheint ein Text, ein Fenster auf meinem Bildschirm mit dem Text, hey, 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 du Idiot, you are out, oder mein CD-ROM-Laufwerk fährt 20 Mal raus und rein oder so, oder aber mit dem Motor, ich weiß nicht, ob das noch geht bei PCs, mit dem Motor der Festplatte waren lustige Kratzgeräusche erreicht, oder ähnliche Dinge, also es gibt schon deutliche Hinweise, eventuell, dass man geknackt wurde, es gibt nur keine Möglichkeit zu garantieren, dass man nicht geknackt wurde. Okay. Die Startseite vom Internet Explorer, das Problem haben wir ja nicht, weil den setzen wir ja nicht ein. Deshalb gibt es auch kein Startseitenproblem im Internet Explorer. Und es gibt auch kein Problem, dass da irgendwelche Pop-Ups kommen, weil wir haben ja einen Browser mit Pop-Up-Blocker. Okay? Okay. So, also das ist Mittel der Wahl. Platt machen, Dienste abschalten, ans Netz damit, aktualisieren. In der Reihenfolge bitte, nicht die Reihenfolge verwechseln. Nicht Dienste abschalten, dann platt machen oder so. Okay? Und dann eben meine Daten wieder drauf und weiterarbeiten. Wenn man das geschickt gemacht hat, ist es auch nicht so schlimm, aber wenn man sich an die anderen Ratschläge hält, braucht man es eigentlich auch nicht so oft. Zum Beispiel gar nicht. Okay. Noch ein Blick auf Passwörter. Passwörter sind so eine Sache. Auch hierfür habe ich ein Konzept vorzuschlagen, das für Heimbenutzer vielleicht sinnvoll ist. Ich möchte mal ein Passwort vorschlagen, das ein Heimbenutzer sinnvollerweise einsetzen könnte. Das ist das hier. Und dann möchte ich jetzt mal...
Dieses nicht.
Komm. Dann möchte ich da kurz was zu sagen. Dieses Passwort ist deshalb so gut, weil es länger ist als 8 Zeichen. Denn alles, was wesentlich kürzer ist als 8 Zeichen, ja, ihr habt 3 GHz-CPUs. Das meint ihr, wie lange die brauchen, um das alles durchzuprobieren. Also, das ist nicht mehr so schlimm. Und wenn das Zeug länger ist als 8 Zeichen, dann wird das schon ziemlich eng, weil dann rechnet auch die schnellste CPU ein paar hundert Jahre und eventuell ein paar Tausend, eventuell ein paar Hunderttausend, eventuell ein paar Millionen Jahre. Dann wird es zum Knacken noch ein bisschen langweiliger. Okay, also länger als 8 Zeichen. Dann ist es willkürlich, es besteht überhaupt nicht aus Worten und auch nicht aus Derivaten von Worten. Das bedeutet, es geht kein Wörterbuchangriff. Man kann nämlich die Rechenzeit wesentlich verkürzen, indem man die Wörter aus einem Wörterbuch durchprobiert. Weil nämlich die allermeisten Leute nehmen nämlich irgendwelche Worte aus dem Wörterbuch und ein Ausrufezeichen, und dann ist es ja sicher. Also nehme ich alle Worte aus dem Wörterbuch und hänge alle Ausrufezeichen, Fragezeichen, bla bla, hinten dran ist immer noch sehr schnell durchzurechnen und dann habe ich das Passwort wieder geknackt. Keine Worte, willkürlich. Bitte auch nicht den Forward-Sequence drücken. Bitte nicht, okay? Auch das wird ausprobiert. Nein, das ist nicht das Passwort, das du jetzt zu Hause eingibst. Das muss man nämlich nicht mehr probieren, das ist jetzt überall in allen Wörterbüchern oben drin. Weil es kommt ja dann irgendwie einen Vortrag vor und die Leute sind so. Okay. Noch ein Tipp. Es gibt hier freie Software, kostet nichts, ist trotzdem sehr gut. Mit dieser freien Software kann man eine verschlüsselte Partition auf ein Windows-System anlegen und die Software, soweit ich die angeschaut habe, taugt die und dann kann man Folgendes machen. Das einzige Passwort, was so schwierig ist zu merken, ich ersaufe ja ein Passwort und das ist ja das Problem. Wenn es nur eins wäre, würde ich halt in Gottes Namen mal in langer, mühevoller Arbeit ein einziges auswendig lernen, aber ich habe ja 20, 30 Passwörter, die ich alle brauche, in Pins und Bands und was weiß ich. Die möchte ich alle in eine Datei schreiben. Prima, schreibe sie in eine Datei und die kommt da rein. Okay? Mit diesem Ding hier, nicht mit der Windows-Funktion, die wurde schon mal geknackt und jetzt ist sie angeblich wieder sicher, sondern mit so einem Ding hier wird man eine verschlüsselte Partition anlegen und da speichere ich eine Datei rein und da schreibe ich alle anderen Passwörter rein. Und dieses Ding verschlüssel ich mit so einem Ding hier. Vorsicht, es gibt Windows XP Home und das hat auch Standard diese schnelle Benutzerumschaltung. Nicht vergessen, wenn ich die Benutzerumschaltung anhabe und ich habe dieses Volume gerade gemountet, dann tut der andere Benutzer, der ja auch Administrator ist, da auch alles loslesen. Also nicht vergessen, lokale Sicherheit bietet das nur, während ich das Ding gerade nicht benutze, sonst bietet es gar keine Sicherheit. Okay. Aber mit diesem Trick kann man, wenn man sich ein gutes Passwort ausdenkt, im Übrigen bei anderen Betriebssystemen wie macOS gibt es so eine Funktion fertiger Schlüsselbund, abgesehen davon, macOS hat allerdings auch seine Macken, das ist ein ganz anderes Thema, aber nicht heute. Mit diesem Trick hier kann ich als Heimanwender einigermaßen mit dem Passwort-Chaos leben, ohne mich immer gleich völlig zu entblößen. Und das Schöne ist, wenn ich Passwörter aufschreiben darf, dann sind die alle so kompliziert. Weil was juckt, gell? Weil ich schreibe denen eine Textdatei und da kopiere ich sie raus und kopiere sie drüben rein und dann muss ich es nicht mehr tippen. Okay, by the way. Noch was. Seit dem 01.01.2005 hat unsere Regierung sämtliche E-Mail-Provider verpflichtet, dass sie Abhöranlagen für alle E-Mails aller Benutzer in Deutschland einbauen müssen. Die Verpflichtung gibt es schon länger, aber seit dem 01.01.2005 ist die Schonfrist abgelaufen für die E-Mail-Provider und jetzt müssen die das alle haben. Wenn ihr tatsächlich eine Mail schreiben wollt und niemand liest die mit, auch der BND nicht oder was weiß ich wer, dann empfehle ich euch, das ist Software, die kann man als Heimanwender handhaben, nach meiner Erfahrung, Thunderbird, Enigmail und GPG und ihr habt das Zeug installiert, das kann man alles anklicken, es gibt schöne deutsche Anleitungen im Netz und dann hat man verschlüsselte E-Mail und die liest so schnell keiner mit. Okay? Weil das Zeug taugt. Deshalb dieser Tipp, ihr verwendet bitte auch kein FTP, also ihr beträgt ja schon nicht mehr unfreiwillig einen eigenen FTP-Server, sondern schon verhindert. Für die Pflege eurer Webseite verwendet ihr bitte auch kein FTP, sondern es gibt SCP und SFTP und die Verfahren gibt es sogar mit DSA, also ohne Passwort. Und die Begriffe schleppen sich einfach von der Folie ab, schaut sie nach und fragt seinen Provider, wie das damit geht. Und das Zeug verwendet man, das gibt es halt auch alles in Bund und zum Anklicken und man hat die ganzen Sicherheitsprobleme von FTP nicht. Okay? Noch was? Wenn man Webseiten anguckt, dann fangen, das ist die URL, das ist der Anfang einer Webseite, die URL, okay? Die hat immer so ein S drin. Vorsicht, das ist völlig wirkungslos, leider, jetzt kommen wir an einen Knackpunkt, es ist völlig wirkungslos, wenn dann ein Fenster aufpoppt und ihr drückt einfach OK. In dem Augenblick habt ihr verloren. SSL hat leider dasselbe Problem grundsätzlich wie diese digitalen Signaturen von Makros und wie die digitalen Signaturen für irgendwelchen Code eben auch. Es hat exakt dasselbe Problem und das lässt sich in dem Fall nicht ändern. Also man darf auf gar keinen Fall per HTTPS eine Webseite anwählen und dann kommt ein Fenster, dieses Blub wurde signiert von Bla Zertifikat Blubber und möchten Sie diesem Ding vertrauen oder möchten Sie das Zertifikat prüfen? Wenn ihr das Zertifikat nicht prüft, wenn ihr nicht wisst, was ein Zertifikat ist, wenn ihr nicht wisst, wie man herausfinden kann, ob derjenige, der behauptet, derjenige zu sein, den ich hier gerade anmelde, auch wirklich derjenige vielleicht ist oder wenigstens wahrscheinlich, wenn ihr da keine Ahnung von habt, dann könnt ihr HTTPS eigentlich auch weglassen. Also zumindest nicht für Internetbanking. Und dann macht bitte einfach kein Internetbanking. Also guckt das nach, sprecht mit eurer Bank oder wo auch immer ihr das Zeug sonst verwendet und verwendet es eben sonst möglichst häufig, aber guckt einmal nach, wie das genau funktioniert. Ich kann es leider in der Kürze der Zeit nicht vorstellen. Ansonsten ist das überflüssig. Abschließend sei gesagt, es gibt für Heimanwender nicht nur Windows. Also man glaubt es kaum, aber es ist tatsächlich so, dass Millionen Fliegen nicht immer recht haben. Auch dann nicht, wenn sie sagen, scheiße, schmecke gut. Probiert's und wenn es doch nicht schmeckt, dann haben sie vielleicht einfach nicht recht, obwohl es Millionen Fliegen sind. Das ist möglich. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass es alternative Betriebssysteme gibt, die genauso kommerziell sind. Ihr braucht nicht irgendwelchen Open-Source-Leuten vertrauen, denen man vielleicht eher mehr vertrauen könnte. Gut, muss man nicht haben. Und man kann sich kommerzielle Rechner kaufen, die sind nicht mal teuer. Die können nur weniger. Wenn ihr euch einen iMac oder einen iMac kauft, dann kostet der genau gleich viel wie das neueste Multi-Super-Duper-Mega-PC-Angebot bei MediaMarkt Plus oder was weiß ich. Nämlich der kostet entweder unter 1000 Euro oder unter 1400 Euro, je nachdem, ob ihr die Billigkiste, also den iMac für 7,99 oder die Teuerkiste nehmt für 13,99 den iMac, dann kosten die in dem Bereich berechnet. Die Kisten von Apple sind, die Hardware ist scheiße. Okay? Ich würde gleich gesteinigt oben von unserem Mac-Freund, einem der Mac-Hacker hier. Die Hardware ist scheiße, sorry, die CPU ist langsam, das stimmt. Die Ausstattung ist angenehm, aber im Vergleich zu so einem super-duper-Mediamarkt, neue Media Saturn Plus, Aldi, Lidl, Angebot ist sie einfach mager. Okay? Sie ist einfach mager. Aber sie hat einen kleinen Vorteil. Das Betriebssystem ist auch noch grottenlangsam. Aber, es ist die einzige Hardware und das einzige Betriebssystem, das ich kenne, bei dem Otto-Normalanwender eine CD einlegt und installiert sich sein Betriebssystem komplett selber und danach tut es einfach. Und es ist tatsächlich ein Betriebssystem, das von der Architektur her, wenn ich mir den Kernel jetzt angucke in der 10.3er, ist es echt, also es trägt einem Tränen in die Augen, so scheiße ist das. Aber hey, scheiß drauf, weil es gibt momentan genau null bekannte Viren dafür. Okay, ist das ein Argument für Heimanwender? Kann man das sagen? Ich habe eine Kiste, die tut das, was ich will. Und die tut das genau gut genug. Und sie hat alles, was ich brauche. Sie hat nur den ganzen Schnickschnack, nicht? Sie sind auch noch dreimal besser aus, abgesehen davon, das ist jetzt, glaube ich, ein Vorteil. Okay, wenn sie groß ein bisschen langsam für die Games, das ist echt blöd. Vielleicht tue ich mir noch einen PC für die Games her. Wurscht. Aber es gibt halt momentan genau null bekannte Viren dafür und ich kann mit dem System einfach das tun, was ich will und es spuckt mir nicht ständig komische Fragen entgegen. Also sowas gibt's. Vorsicht, OS X ist nicht sicher. Es ist nicht so, dass es für OS X keine denkbaren Angriffe gibt. Im Gegenteil, Apple hat stellenmäßig katastrophale Sicherheitsmängel in seinem System. Ich erinnere mal an das Speichern im Klartext von Kennort und ähnliche Dinge, die stellenmäßig vorkommen. Obwohl es diese schöne Sicherheitsfunktion gibt, mit dem Schlüsselbund gibt es insbesondere in der Netzwerkkonfiguration etwas malige Dinge, die ich selber gesehen habe, eine Zwischenfrage. Oh, okay, also es gibt ein Proof of Concept. Also es wundert mich nicht, dass es ein Proof of Concept Virus gibt. Es gibt durchaus für Mac und Macintosh-Rechner die Möglichkeit, Viren zu haben. Wir haben die Macintosh-Diskussion, warum mache ich das eigentlich? Ein nächster Beitrag.
Angelo Laub hat gesagt, es wäre ein Wurm. In Wahrheit ist es ein Trojaner, sprich ein Icon, E-Mail, Attachment, was man bekommt.
Ach, dieses Ding, na, das ist kein
PDF-Dokument, das ist in Wahrheit ein Programm.
Macht okay, da hast du recht.
Es ist sowas Ähnliches wie Loveletter.
Ja, okay. Egal, es ist wurscht, was es ist, also momentan gibt es halt nicht so viel dafür, auf jeden Fall ist momentan bekannt, null. Es geht aber hier, um dafür zu stellen. Noch was, es gibt nicht nur kommerzielle Systeme, man glaubt es kaum, es gibt heutzutage tatsächlich die Möglichkeit, auch als Normalanwender Software einzusetzen, die nicht von einer Firma stammt, sondern aus der freien Software-Community. Dazu kann man zum Beispiel zu einer Linux-User-Group vor Ort gehen und sich beraten lassen. Das kann man tun, da gibt es tatsächlich Vereine, die heißen Lux, sogenannte Linux-User-Group, und die tun genau das Gegenteil von dem, was der Name suggeriert. Es ist kein Lug und Trug dabei, ganz im Gegenteil. Man kann auch zu einem BSD-User-Group gehen und kann sich über FreeBSD beraten lassen oder über Open- oder NetBSD, das ist alles in Ordnung. Es gibt freie Software und die sieht mit KDE sogar, für einen Heimanwender vielleicht ein Vorteil, sonst darf ich es immer gar nicht sagen, sieht sie sogar aus wie Windows und lässt sich so bedienen. Es ist gar nicht mehr so kompliziert, das Zeug. Und das kann man auch verwenden und das meiste davon kostet nichts, ist brauchbar, hat auch Sicherheitsprobleme, nur um Klassen weniger als alles andere. Und vor allem gibt es eine Menge Leute, die ständig daran arbeiten, dass es besser wird und die nicht Geld damit verdienen, euch irgendwelchen Müll zu verkaufen. Also bitte, auch wenn ihr Heimanwender seid, überlegt doch einmal wenigstens, ob es überhaupt Windows sein muss, das diese ganzen Probleme hat. Falls ihr zum Ja kommt, das kann man kommen, Windows hat auch Vorteile, weiß ich, dann nehmt eben Windows und denkt ein bisschen dran, aber denkt auch mal drüber nach, dass es eben nicht das Einzige ist. Also nicht vergessen, Linux ist auch nicht absolut sicher, das ist nicht wahr. Ich glaube, heute gab es mal wieder einen neuen Kernel-Exploit und so. Also, das ist es nicht, sondern es ist eben ein grundsätzlicher Unterschied, ob Konzepte völlig falsch aufgesetzt sind und deshalb nie Sicherheit erreicht werden kann, oder ob die Software konzeptionell sicher ist und hin und wieder findet irgendjemand doch einen Weg, um an der Sicherheit vorbeizukommen. Das sind zwei verschiedene Kategorien von Unsicherheit. Und dann, das deutet eher Richtung Mac, würde ich sagen, in ein System, mit dem du umgehen kannst. Frag nicht deinen Nachbarn. Der kennt sich nicht besser aus als du, der hat nur die größere Klappe in der Spielfläche. Okay? Nicht den Nachbarsjungen, nicht der Sohn vom Chef, nein. Okay? Es ist nicht so, dass die Leute mehr Plan haben, nur eine größere Klappe und ein Spiel drin. Und dann nimm irgendetwas, von dem du glaubst, damit kann ich umgehen. Auch freie Software, mit der kann man sehr gut umgehen, weil es eben solche Vereine gibt, die diese wertvolle Arbeit leisten. Dass man jetzt auch unter Normalbenutzern in die Chance kommt, in den Bereich kommt, dass man über die Organisation in einem Verein, ich glaube, du kannst vielleicht sogar was zur Loop nachher sagen, kann man die URL hinschreiben, wenn man sich da hinwenden will, dann kann man tatsächlich auf Linux umsteigen, sowas geht. Und ohne, dass man sich gleich ins Knie schießt und gar nicht mehr mit seinem PC arbeiten kann, das Zeug ist inzwischen, wie gesagt, auf der Heimanwender sehr brauchbar. Okay. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, stelle noch für weitere Fragen zur Verfügung. Wie üblich bitte ich um wenig Präbier und viele, möglichst viele Postbier-Fragen. Dann bei Parasco. Dankeschön. Prä-Bio-Fragen. Eine Frage? Eine PDF-Datei. Es ist leider so, dass es möglich ist, in PDF-Dateien Programme einzubauen. Erfreulicherweise ist es so, dass dieses Konzept in PDF-Dateien relativ spät eingebaut wurde von Adobe und dass Adobe sich, bevor sie das eingebaut haben, ein sehr brauchbares Konzept überlegt haben, wie man damit umgeht. Also ich sage mal, das ist so dazwischen. Es ist angenehm, dass Adobe ein sehr brauchbares Konzept hat, dass die Programme da drin nicht wild umeinander fummeln können, wie sie wollen. Und PDF-Dateien kann man deshalb sehr hohes Maß an Vertrauen gegenüberbringen. Auf der anderen Seite ist es natürlich eigentlich gar keine gute Idee, man hat sie nicht weggelassen. Aber es ist nun mal so, so ist PDF. Das ist mit PDF-Dateien.
Ich habe noch eine Anmerkung zum Thema Arbeit.
Ja, aber von Heimanwendung muss ich sagen, das stimmt. Es gibt sehr viele Programme für Windows, die einem ins Knie schießen, wenn man mit eingeschränkten Benutzerrechten arbeitet. Als Heimanwender würde ich sagen, der Aufwand, das zu ändern, ist völlig inakzeptabel. Wenn ihr ein Programm habt, das das normale User nicht tut, schmeißt es weg.
Ich wollte dazu sagen, es gibt Leute, die haben sich schon diese Mühe gemacht. Es gibt Beschreibungen dazu im Netz. Es gibt eine Seite, wo solche Beschreibungen gesammelt werden. Das ist www.noadmin.de. Wer immer da hingeht, bitte benutzt nicht diese Beschreibung von der CT, die da auch zitiert wird, dass man sein
Ja gut, das ist Quatsch.
Genauso grottenunsicher wie gleich als Administrator zu arbeiten. Nicht machen.
Okay.
Schnell trennen.
Ja. Also für die Aufzeichnung, Ansgar sagt eben, dass der Hinweis der CT, der Rat der CT, dass man, wenn Programme als Normalbenutzer nicht tun, dass man sie einfach dem Computerbenutzer, der sie verwenden soll, Administratorrechte gibt, der das Programm dann selber installiert und dann nimmt man dem die Administratorrechte wieder weg. Das ist sicherheitstechnisch eine schlechte Idee, weil dann natürlich dieser Benutzer den Besitz an allen Registrierdatenbankschlüsseln behält, die dieses Setup-Programm angelegt hat und damit zumindest über dieses Programm eventuell sogar bis zur Privilege Elevation, also bis zum Administrator, alles wieder werben kann. Und deshalb ist es eine sehr schlechte Idee, diesem Rat zu folgen und dieser Aussage schließe ich mich an. Das ist Quatsch. Also das nicht. Für einen Benutzer würde ich sagen, du schlägst www.noadmin.de vor, dort sind Beschreibungen, wie man Programme, die rumzicken, wenn man nicht Administrator ist, das Zicken abgewöhnt. Ich würde sagen, als Heimanwender hätte ich auf sowas keinen Bock, aber das möge jeder selber entscheiden. Dann nehme ich das Programm halt nicht mehr anders. Sogar Nero musste sich inzwischen um dieses Problem kümmern. Und man kann mit Nero Brennsoftware inzwischen auch nicht als Administrator brennen. Geht inzwischen, die haben eine Lösung dafür und die haben wirklich am längsten gebraucht, um das zu checken. Okay. Also, und Programme, die es heute noch nicht auf die Reihe kriegen, also wenn man sich mit machen will, denen das Zicken abzugewöhnen, kann man das gerne tun. Ich hätte schon gar keinen Bock drauf, aber gut. Sollen sich die Leute noch mal darum kümmern, dass sie gescheite Programme herstellen. Ja, da habe ich einen guten Tipp, den habe ich vorhin schon genannt. Also die Frage ist, viele Computerspiele möchten Administratorrechte, sonst tun sie nicht. Nimm doch eine zweite Linux-Installation, spiel damit, mach die regelmäßigen Datensätze neu auf. Was willst du sonst machen? Weil die Spiele, also ich habe mir jetzt keine Computerspiele genau unter sicherheitstechnischen Aspekten angeguckt, aber eine Software, die Administrator sein will und dann ins Netz verbinden, da weiß ich von vornherein, dass ich ihr nicht vertraue.
Bei Spielen hat man das Problem, dass viele Spiele so eine Cheat-Software bei sich lokal installiert, damit man ihn so betrügen kann. Und die ist halt die Cheat-Software von gleichen zwei Werder her. Und wenn man die auch nicht installiert, kann man auf den Server nicht spielen und so weiter. Das Spiel hat man eh verloren. Also man muss es schon so machen, wie gesagt, dass man das regelmäßig durchsetzt.
Denke ich schon. Also, ich sage mal, das Thema Spiele ist eine eigene Welt und dafür würde ich einfach eine eigene Welt eröffnen. Sprich, eine eigene Installation. Kann man ja machen, ihre Partition ist ja nicht so schön. Also Distributed Computing hat hier einen Fachmann da, der gab es auch einen Vortrag im Chaos-Seminar. Da ist so. Kannst du vielleicht was zu sagen? Bevor wir jetzt dazu umgehen, also das schätze ich, wird dann die letzte Post-Bier-Frage, Prä-Bier-Frage. Die anderen sind danach ein Bier, bitte. Zum Thema Distributed Computing möchte ich sagen, dass ja auch wenn du einen DDoS-Bot oder sonst einen Bot auf deinem Rechner unfreiwillig betreibst, dann nimmst du auch an einem Distributed Computing-Projekt teil. Und das sind, glaube ich, die Distributed Computing-Projekte, die momentan unter den Heimanwenderrechnern deutlich am häufigsten sein mögen. Es gibt auch sinnvollere Anwendungen dafür und da kannst du ja vielleicht kurz was dazu sagen.
Ja, im Prinzip ist ein Distributed Computing-Programm auch nichts anderes als ein normales Programm. Sprich, du vertraust ihm oder du vertraust ihm nicht. Und das sollte tun, ist nichts machen, was einfach dumm ist. Man braucht ja von sonst irgendwas tun.
Ja, das ist auch keine brauchbare Alternative.
Zu was? Eine Alternative zu was?
Ja, zu Standard. Also ich habe irgendwas von einem System gehört, die werden komplett aus dem Netz gestartet.
Ja, okay. Also wie gesagt, egal welche Software du betreibst, du musst dem Hersteller vertrauen und demjenigen, der es dir liefert. Ja, ich gehe auch nicht von Windows aus. Das gilt für alle Software. Einfach prinzipiell. Und du musst halt angucken, ob das Leute sind, wo du denkst, die werden mich schon nicht beschummeln hier. Und dann, also auch das beliebte Argument, ich installiere Sicherheitssoftware auf meinen Rechner und Anti-Spy-Software gegen Windows selber, weil ich vertraue halt Microsoft nicht. Hallo, wenn du Microsoft nicht vertraust, verwende halt kein Windows. Also, wer Microsoft nicht vertraut, darf kein Windows einsetzen, weil es keinen Sinn macht, Software auf seinem Computer auszuführen eines Herstellers, dem er nicht vertraut. Also im Übrigen, Ich vertraue Microsoft so weit, ich glaube gar nicht, dass sie da so große Übernahmeversuche machen. Also Pinky and the Brain macht Bill und Ballmer und die machen das, glaube ich, immer ein bisschen anders, oder?
Volker, wir müssen das Band eben nochmal wechseln.
Nein, das müssen wir nicht mehr, wir sind fertig. Okay, vielen Dank und ja, bis gleich in Parasco.